loben den Herrn. Halleluja. Lass uns aufstehen und diesen Gottesdienst mit einem Gesang beginnen. Ich lebte einst in Satans Macht und Sünd und Gram dahin. Doch plötzlich kam der Heiland in mein Leben und machte alles neu. Für Jesus, ich danke dir, dass du das Licht der Welt uns geschenkt hast durch deinen Sohn. Und wir beten den Herrn an. Halleluja. Lass uns weiter singen und einfach die Liebe Gottes rühmen. Und Israel. Und Jesus hat Zeichen gegeben und sagt, ihr werdet sehen, am Feigenbaum werdet ihr erkennen. Und deshalb sichere Endzeitzeichen. Wir werden heute über Endzeitzeichen hören. Schreckliche Dinge, was eigentlich so vorausgesagt ist. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Aber ich habe eine ganz tolle Sache. In Offenbarung Kapitel 1, bevor Johannes die ganzen schrecklichen Dinge sieht, Abfall der Gemeinde, Antichristen, falschen Propheten und dann den ganzen Humbug der Verführung und des Verderbens, die ganzen Gerichte, ein Drittel der Bäume, ein Drittel der Pflanzen, ein Drittel der Meere wird sterben, hat er den Herrn gesehen, das Angesicht des Herrn. Und deshalb, weil er den Herrn gesehen hat, konnte er alles andere verkraften. Das ist auch für uns so stark. Wenn du Jesus gesehen hast, Jesus begegnet wirst, kannst alles andere verkraften. Das ganze negative Zeug, was so auf dieser Welt und in dieser Welt auf einen zukommt. Peter, wir singen noch ein Lied. Jesus, höchster Name. In einer Zeit, wo das Land Wüste ist, wo alles chaotisch aussieht, und da wird eine Zusage gemacht, eine der größten Zusage, Gott mit uns, Immanuel. Danke, Vater. Amen. Bevor wir uns setzen, wir geben unserem Nachbarn noch die Hand und sagen, Gott segne dich. Der Herr segne dich. Der Herr segne dich. Praise Gott. Lasst uns Platz nehmen.
Der Herr segne dich.
Und sein Reich wird ohne Ende sein. Lasst uns Platz nehmen, bitteschön. Wir sehen, ein Daniel prophezeit, ein Stein ohne Menschenhand aus dem Fels gehauen, kommt hernieder und zerschmettert alle Reiche. Und das Reich, das jetzt aufgerichtet wird durch den Herrn Jesus Christus, wird kein Ende haben. Ein ewiges, bleibendes Reich. Und er ist der König. Unser Herr ist der König des ewigen Reiches. Und dem Vater unser beten wir, dein Reich komme. Und wir warten auf die Erfüllung des Reiches Gottes. Heute Abend werden wir über das Reich Gottes hören. Matthäus 24, der Herr ist der König, der Herr ist der Herr aller Dinge. Er geht gerade an diesem frisch gebauten Tempel vorbei, frisch eingeweiht, die Steine glitzern noch, sind noch schön gelb, sandig. Und dann fragen die Jünger, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? All das werden wir heute hören. Wir haben gestern eine tolle Zeit gehabt, wir haben unheimlich viel gelernt. Ich möchte nur sagen, dass diese Andachten oder das, was hier gesagt wird, im Internet zu hören ist. Du kannst also heute Abend schon, wenn du nach Hause kommst, nochmals nachhören, wenn du willst, was heute gesagt wurde, was gestern gesagt wurde. Falls du gestern nicht da warst, ich sage dir mit voller Kühnheit und Mut, du hast was verpasst. Du hast was verpasst. Israel als Zeiger Gottes an der Welt nur. Ganz kurz zum Bruder Klaus Moshe Pülz. Er ist Ur-Berliner. Er ist Ur-Berliner. Das wusste ich nicht. Ich wusste so vieles nicht. Ich darf euch noch etwas verraten. Er hat Musik studiert, Gesang studiert. Und jetzt bitte kommt nicht her, singt. Oder kannst du uns was singen? Er hat ganz tolle Stimme. Also, wenn ihr zum Boss im Himmel sagt, der Boss im Himmel kann ihm eine Inspiration noch geben, bevor wir Wort Gottes hören. Aber er kann toll singen. Also, das ist noch nebenbei. Noch nebenbei. Er hat sehr viel geschrieben. Da hinten liegen die Zeitschriften 165, glaube ich, oder?
166.
Also die 65 habe ich gesehen. Ja, ja. Also alle drei Monate kommt eine Zeitschrift rein, Bote aus Israel, und die sind zum Mitnehmen da. Bitte denkt dran, Papier kostet Geld, Druckerschwärze kostet Geld, alle drumherum kostet Geld, ist es umsonst. Aber ihr dürft auch was spenden. So, das möchte ich euch ans Herz legen. Schaut an, was für Themen euch interessieren. Das sind Themen, die werden euren Horizont sprengen. Es ist also Sprengstoff. Jedes Blatt oder jede Zeitschrift ist eine Bombe. Wenn ihr die mit nach Hause nimmt und am falschen Platz hinstellt, es kann explodieren. Man kann eine Revolution auslösen. Und Revolution wird durch solche kleine Schriftchen ausgelöst. Nicht durch dicke Lexikas und Bände, sondern Revolutionen wurden durch solche Blätter ausgelöst. Wir glauben, dass Gott Bruder Pülz benutzt für eine Revolution unter dem Volk Gottes. Umdenken, nachdenken, nachhaken. Also auch, ich bin auch gestern nach Hause gegangen, habe gleich ein paar Sachen nachgehakt, im Computer nachgeguckt, im Internet, was noch dazu als ergänzendes Material existiert oder in meinem Archiv. So, die Sachen sind hier und wir sind deshalb hier. Wir möchten dich inspirieren, weiterzusuchen, weiterzugehen, weiterzuarbeiten, zu forschen. Lernende lernen am allermeisten, wenn sie sich zu Hause vorbereiten, Hausaufgaben machen. Deshalb gibt der Lehrer Hausaufgaben auf. So, wir geben euch Hausaufgaben, Denkstoff zum Kauen, zum Wiederkauen. Die reinen Tiere sind welche Tiere gewesen, die immer wieder nachgekaut haben. Ja, du siehst also immer wieder. Und die werden heilig. Und unsere Heiligung geschieht durch dieses immer wieder Verarbeiten. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Ich will nicht mehr viel sagen. Ich möchte, Bruder Klaus, dich jetzt bitten, komm und schöpf die Zeit aus, die Gott uns schenkt hier, die Freiheit, die Gott uns schenkt, dass wir überhaupt noch verkündigen dürfen, frei reden dürfen. Also es ist nicht leicht. Der Teufel möchte gern das alles zuschließen und alles verbieten. Die Wahrheit darf nicht gesagt werden. Und weh, wenn du die Wahrheit sagst. Aber ich freue mich für Brüder in Christus, wie Bruder Pülz hier, der noch Mut hat und Kühnheit hat und die Wahrheit sagt. Und wisst ihr, was er macht? Wir werden morgen ein besonderes Opfer für Israel und seine Arbeit aufnehmen. Der gibt Anzeigen in israelische Presse auf. Und das heißt also, die Leute lesen, ob die wollen oder nicht. Ja, und das ist Arbeit, die er macht. Und gute Arbeit. Also er verkündigt das Evangelium, sodass niemand sagen kann, ich hab's nicht gehört, ich hab's nicht gewusst. An mir ist es vorübergegangen. Also ich bin dankbar, dass wir Brüder wie ihn hier haben. Und wir geben einen Applaus, Bruder, und wir heißen dich herzlich willkommen im Namen des Herrn. Gott segne dich. Du gehst wieder.
Ja, danke.
Du gehst wieder nach oben?
Ja, ja. Ehe ich anfange, liebe Geschwister, ich begrüße euch natürlich mit Shalom Lechem Beshem Shel Yeshua Mashiach, das heißt der Friede unseres Messias, Jesus sei mit euch allen. Möchte ich doch nochmal auf die Schriften hinweisen, für die, die also gestern nicht da waren, ich nehme an, dass es vielleicht auch einige neue Geschwister hier gibt. Das sind alles verschiedene Zeitschriften, die da auffliegen, auch wenn das Bild immer dasselbe ist, das Staatswappen Israels, sind diese Schriften alle verschiedenen Inhalts und haben natürlich auch ihre Gültigkeit, auch was die theologischen Aussagen da drin angeht. Die haben also einen theologischen Teil und eben auch einen politischen Teil und berichten auch über unsere Gemeindearbeit in Israel. Ich kann Ihnen also diese Schriften, die ja kostenlos dort ausliegen, nur anempfehlen. Dann möchte ich auch auf die Bücher da hinweisen, die da liegen, die allerdings Geld kosten, wie die Verlage die Preise festlegen. Das liegt in deren Verantwortungsbereich. Da möchte ich auch auf die Sondernummer hinweisen, die dort ausliegt, wo ein Brandanschlag gegen unser Zentrum in Ashdod durchgeführt wurde im Jahr 1984. Der auch dokumentiert ist anhand der israelischen Presseberichte. Das ist aber nur eines, dieses Buch Shalom für Israel ist eine Dokumentation der Anzeigenkampagnen, die wir durchgeführt haben, allerdings bis zum Jahr 1995. Dieses Buch müsste also eine Fortsetzung erfahren und dann wäre es aber noch dicker. Das kann ich Ihnen also auch anempfehlen. Das ist also ein Beleg für unsere Öffentlichkeitsarbeit in Israel, die einmalig ist. Es gibt kein anderes Israel-Werk, das in dieser Art und Weise in Israel tätig ist. Und wenn Sie diese Zeitschrift abonnieren möchten, dann tragen Sie sich in der ausgelegten Liste ein, möglichst deutlich geschrieben. Bis jetzt hat sich, glaube ich, noch gar keiner eingetragen. Aber gut, das kann ja dann auch noch morgen geschehen. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, Wir sind verpflichtet, wir haben uns dazu verpflichtet, und das steht auch auf der Rückseite in unserem Impressum, wahrheitsgemäß über Israel zu berichten, also keine Schönfärberei zu betreiben. Und wir betonen dabei auch das prophetische Wort in der Bibel, gerade in Bezug auf Israel. Also wir sind Fachleute auf dem Gebiet der Eschatologie, das heißt der Endzeit, ohne jetzt nun spektakulär zu werden oder da irgendwelche Jahreszahlen anzugeben, wann die Entrückung stattfindet oder was weiß ich, wann der Heiland wiederkommt. Wir wollen natürlich damit auch Einfluss nehmen auf die traditionelle christliche Theologie in Hinblick auf die Bedeutung der Rückkehr des jüdischen Volkes in seine angestammte Heimat. Und es geht natürlich auch hier um die direkte Hilfe für die messianische Bekenntnisgemeinschaft, die ich ja in Israel gegründet hatte im Jahr 1980 und der ich als Pastor vorstehe. Und damit ist da auch natürlich die direkte Förderung für das messianische Zeugnis in Israel verbunden. Und es geht im Grunde genommen auch um die Sammlung der Judenchristen in Israel. Darüber werden wir dann morgen noch berichten. Und es geht um den Druck und die Verbreitung der ganzen Bibel. Das heißt also auch der Bibel mit dem Neuen Testament, auch wenn die Juden das Neue Testament als Sündenrolle bezeichnen. Es tut weh, nicht wahr? Es gibt naive Christen, die gehen da nach Israel und drücken den Juden und manche auch orthodoxen Juden das Neue Testament in die Hand und wundern sich, wenn die das auf die Erde schmeißen und drauf rumtrampeln und solche naiven Christen dann sogar noch anspucken, nicht wahr? Das ist daraus zu entnehmen, dass sie eben dem Heile in ihrem Heiland Jeschua noch nicht nur entfernt, sondern feindlich gegenüberstehen. Das müssen wir leider zur Kenntnis nehmen. Aber wir wollen uns natürlich damit auch nicht abfinden. Dafür setzen wir bekennenden Judenchristen uns in Israel engagiert ein und riskieren damit auch unser irdisches Leben. Und letztlich, last not least, auch die Institutsarbeit über vergleichende Theologie, Judaismus und Christologie zum gegenseitigen besseren Verständnis. Also das sind so die Zielvorgaben. Eigentlich gehört das schon in das Thema für morgen. Außerdem liegen dort auch Dokumentationsfilme über unsere Arbeit und Versammlung. Auch ein Film, der in Jerusalem gedreht worden ist, der allerdings auch Geld kostet, auf VHS oder auf DVD-Kassetten. Die können Sie sich auch an sich nehmen. Dann auch die Grundsatzerklärung der messianischen Bekenntnisgemeinschaft, die wir damals im Jahr 1980 der gesamten in- und ausländischen Presse zur Verfügung gestellt haben, natürlich in hebräischer und englischer und in verschiedenen Sprachen, auch in russischer und sogar auch in holländischer Sprache. Es gibt auch ein Literaturverzeichnis über unsere Themen, die wir in den BNI-Veröffentlichungen behandelt haben, Bibelauslegung und dann auch unseren Kassettendienst, über welche Themen berichtet worden ist, auch im Rahmen von Seminaren, die ich in Deutschland, auch in der Schweiz in all den Jahren gegeben habe, eine Studie des Materialdienstes des evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen und noch eine Resolution des 6. Europäischen Bekenntniskongresses, wo es um das Christuszeugnis gegenüber dem Judentum geht. Also das, da können Sie sich also bedienen und profitieren Sie davon. Ich bin nicht jeden Tag hier in Berlin. Normalerweise, wenn ein Referent aus Israel kommt, dann muss man dem dann die Flugreisen bezahlen. Ich bin hier mit dem Auto gekommen. Ja. Und nun zum Thema des heutigen Abends. Es geht also um die Zeichen der Endzeit. Es geht hier um Matthäus 24. Und da möchte ich gerade mal die ersten paar Verse vorlesen. Ich werde jetzt nur bis zum Vers 4 zitieren. wo es heißt, und Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zertreten, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen, sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Endes der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Allerdings möchte ich hier auch voranstellen, Matthäus 23, Vers 37 bis 39, wo er klagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Sieh, euer Haus soll euch wüst gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das sind also sehr außerordentlich signifikante Aussagen unseres Heilands hier. Und es gibt eine Stelle bei Hesekiel, Kapitel 11, Vers 23, wo es heißt, und die Herrlichkeit des Herrn verließ die Stadt, damit ist Jerusalem gemeint, und stellte sich auf den Berg, der gegen Morgen vor der Stadt liegt. Damit ist der Ölberg gemeint. Hesekiel 11, Vers 23. Es ereignete sich dies also, als der Messias Jeschua, wir sagen Jeschua, ihn klingt ja Jesus vertraulicher, Jerusalem den Rücken kehrte und auf den Ölberg stieg. Ein Blick zurück auf die mächtige Tempelanlage lässt ihn an die künftigen Gerichte Gottes denken. Und dabei sagt er, wird nun kein Stein auf dem anderen verbleiben, der nicht niedergerissen wird. In Matthäus 23, wie gesagt, Vers 38, sagt er und betont es noch einmal, euer Haus soll wüst gelassen werden. Das ist eine Katastrophe im Grunde genommen, denn wir müssen ja bedenken, dass der Tempel das Zentrum des jüdischen Glaubens gewesen ist. Und nicht nur das, der Tempel ist die Wohnstätte Gottes, die Shechina, so heißt es auf Hebräisch, seine Einwohnung residierte im Allerheiligsten. Und der Hohepriester, der durfte nur einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen, nämlich am Yom Kippur, am Versöhnungstag, um dann zunächst einmal ein reines Lamm, das wurde genau vorher untersucht, das durfte keine Makel haben oder irgendwelche Geschwüre oder sonst was haben, musste ein Lamm geopfert werden, und zwar zunächst auch für die Sünden des hohen Priesters, und dann hat er das Blut des Lammes versprengt über das versammelte Volk. Und dieser Vorgang musste jedes Jahr wiederholt werden. Und dann konnte man dann wieder lossündigen, nicht wahr? Aber indem unser Heiland nun ans Kreuz gegangen ist, ist dieser Vorgang nicht mehr zu repetieren. Und hier geht es auch mehr als um ein Lamm, um ein Tier, sondern er ist das Agnus Dei, wie wir auf Latein sagen, das Lamm Gottes. Und das haben die Juden noch nicht begriffen. Und nun sagt der Heiland hier, es gehört ja zu den sieben Weltwundern, dieser Tempel in Jerusalem, dass dieser Tempel zerstört werden wird. Unvorstellbar, dieser Gedanke für die Juden. Gar nicht möglich, obwohl das ja einmal schon passiert war. Aber dieser zweite herodianische Tempel sollte nun auch der Zerstörung anheimfahren. Es war eine sehr gewagte Prophezeiung des Messias. Und es geschah ja dann schließlich im Jahr 70 nach Christus, noch zu ihren Lebzeiten der Jüngerschaft, durch Titus, den Feldherrn, den römischen Feldherrn. Also wir sehen, dass diese Prophezeiung erfüllt ist. Jesus war ja nicht nur der Messias, sondern auch ein Prophet mit seinen Aussagen. Und damit hat eigentlich und ist im Grunde genommen der ganze judaistische Glaube, der jüdische Glaube kollabiert, in sich zusammengebrochen. Wir müssen eigentlich die Juden, sie sagen, ja, wie sieht denn da noch unsere Versöhnung mit diesem Gott aus? Denn Yom Kippur konnte ja dann auch nicht mehr stattfinden. Das Volk ist unter alle Völker vertrieben worden. Aber man hat einfach nicht die Konsequenzen daraus gezogen. Wie oft habe ich in den Zeitungen in Israel geschrieben, auch in den hebräischen, auch in russischsprachigen Zeitungen, meine lieben Freunde, meine lieben Brüder nach dem Fleische, macht euch doch mal Gedanken, wieso und warum das passieren konnte. Es hat ja keinen Zweck, die Schuld an der Vertreibung des Volkes Israel, der Zerstörung des Tempels, nur anderen Völkern nachzuweisen, ihnen die Schuld zuzuweisen, auch letztendlich dem deutschen Volk, so schlimm das auch ist mit dem Holocaust, sondern dass wir uns fragen, wie konnte es sein, dass Gott uns hier verlassen hat. Wir können doch nicht sagen, das versucht man in Israel, jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Oder wir drehen das Rad der Geschichte zurück. Es gibt ja schon wieder solche Priester, die üben sich in Israel inzwischen in dem alten Opferkult. Ich meine, da muss man ja schon ganz schön beschränkt sein. Aber es ist eben wie in Israel, wie mit dem natürlichen Menschen. Der will sich seiner Schuld auch nicht stellen. Insofern steht Israel symptomatisch für den natürlichen Menschen. Denn der natürliche Mensch, der will ja nun nicht seine Sünden zugeben. Und Israel in seiner Gesamtheit als Jakob, wie ich schon gestern sagte, steht symptomatisch für das ungläubige Judentum, beziehungsweise für das Judentum, das nicht an seinen Messias glaubt. Ist dasselbe in Grün. Und ihr wisst ganz genau, wie schwierig es ist, wenn Gott und dass Gott mit dem einzelnen Menschen zum ewigen Ziele kommt und wie schwierig das ist für den Herrn. Aber hier geht es um ein ganzes Volk. Das ist ja noch problematischer. Und deswegen habe ich auch gesagt, dann möchte ich mir doch erbitten von den großen Oberrabbis und was weiß ich, auch nicht nur in Israel, sondern auch weltweit, sie sollen mir mal die Antwort geben. Wie konnte es sein, dass unser Tempel zerstört werden konnte? Wie konnte es zweitens sein, dass wir für fast 2000 Jahren aus unserer Heimat rausgeschmissen worden sind? Und wie konnte es drittens sein, dass das Schwert hinter uns hergeschickt wurde, dass die anderen Völker uns so blutig verfolgen konnten, wenn Gott doch mit uns ist? Offensichtlich ist er nicht mit uns. Und warum ist er nicht mit uns? Weil wir seinen gesalbten und eingeborenen Sohn verworfen haben, ihn für nichts geachtet haben. Genau wie es unser Bruder Jesaja im Kapitel 53 so präzise beschreibt. Und gerade Jesaja 53, meine lieben Geschwister, gerade 53 wird in der Turnuslesung des Alten Testamentes, dem Tenach, in den Synagogen übersprungen. Also in einem dreijährigen Turnus wird im Rahmen des synagogalen Gottesdienstes das ganze Alte Testament Stück für Stück zitiert. und die lesen Kapitel 52 und dann lesen sie Kapitel 54, so als gäbe es gar kein Kapitel 53. Meine Lieben, das ist doch Schizophrenie. Mensch, ich lüge mir doch da selbst was in die Tasche. Ich bin dankbar, dass das hier auch ins Internet kommt. Da werden ja viele Juden das hören. Ne? Aus dem Munde eines Israelis auch noch. Oho, das können sie nie übergehen. Das können sie nie übersehen. Naja, und unser lieber Jesaja sagt es auch schon von vornherein im Verse 1. Aber wer glaubt unserer Predigt? Um wem wird der Arm des Herrn offenbart? Ja, das kann ich genauso sagen. Ganz genauso. Wer glaubt unserer Predigt? Denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihm, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Ja, ja, weil er ja nicht gekommen ist in einem schönen königlichen Gewand, mit dem Schwert in der Hand und die Feinde Israels unterworfen hat und die Römer rausgeschmissen hat. Wir vermuten, dass Judas Iskariot, der ihn ja verraten hat, der Verbindungsmann zu den Zeloten war und dass er den Antrag gestellt hat an ihn, Mensch, stell dich an die Spitze des Widerstandes gegen die Römer. Und der Heiland hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also hat man ihn fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Für was hilft uns einer, ein Messias, der am Kreuz, am Schandpfahl der Römer endet? Das ist ja ein unerträglicher Gedanke. Das ist ja unmöglich. Das ist ein Scharlatan. Die Auferstehung wird natürlich geleugnet im Talmud. Ja, der Josef von Arimathea, der hat sich da nochmal anders überlegt. Sein tolles, möchte ich sagen, neues, wie kann man sagen, Familiengruft, hatte einem Gehängten zur Verfügung gestellt und der hätte es in einer Nachtnebelaktion dann den Leichnam woanders verbracht, aber keiner weiß wohin, nicht wahr? Also solche Geschichten stehen im Talmud. Darüber, ich meine, das ist ein Referat für sich, ich darf jetzt nicht hier zu weit abweichen, aber um mal deutlich zu machen, ich muss mich ja mit diesen Fragen beschäftigen. Petrus und Paulus an meiner Stelle würden sich ja auch damit beschäftigen, nicht wahr? Wo liegen die Versäumnisse unseres Volkes? Von der Schuld der anderen Völker, das hilft uns ja nichts weiter. Auch die Schuld der Kirche und so weiter, das hilft uns alles nicht weiter. Sondern wir müssen die Versöhnung mit unserem heiligen Gott selbst eruieren und recherchieren. Wie finden wir einen gnädigen Gott? Und wir können da nicht auf die Kirche zurückgreifen, weil die Kirche ja selbst sagt, wir sind das neue geisterfüllte Israel. Dieses Israel von heute spielt überhaupt keine Rolle mehr in der Heilsgeschichte. Die akzeptieren auch nicht die ganzen Aussagen bei Jesaja Kapitel 4 und Kapitel 11, Kapitel 33, wo es also überall um das messianische Friedensreich geht, wo dann Israel Missionsvolk für alle Völker sein wird. Und wenn Sie heute den Papst oder sonst irgend so einen Kirchenfritzen fragen, nicht wahr, wann meinen Sie, kommt der Heiland wieder, dann sagt er, ach, in 500 oder in 1000 Jahren. Mensch, diese Menschen, die haben doch Theologie studiert und sind Ignoranten in Potenz. Ja, das ist die Wahrheit, die haben keine Ahnung. Der Heiland, der erzählt uns hier, wir kommen ja da noch näher drauf, über die Zeichen der Zeit und seines Kommens, das haben die gar nicht verstanden. Ist doch schrecklich, ist ja schon Gericht. Aber ich möchte es ruhig auch in Jesaja 53 nochmal hier hervorstellen, wie der Jesaja aus dem Geist Gottes hier das klar und eindeutig prophetisch definiert, wie das jüdische Volk gegenüber dem leidenden Gottesknecht, den Evet Hashem, heißt es auf Hebräisch. Evet, das ist der Knecht, Hashem, ist eine Gottesbezeichnung, also der Knecht Gottes, wie sie ihn beurteilen. Und da steht es ab Vers 3, er war alles in der Vergangenheitsform. Das ist das Interessante, auch bei Zacharja über die Endzeit ist alles, die ganzen Tempis bereits in der Vergangenheitsform geschrieben. So als wenn das alles schon geschehen wäre. Diese Propheten haben ihre Verben schon in die Vergangenheit gesetzt. So sicher waren sie, dass das, was sie sagen, geschehen wird, als wenn es schon in der Vergangenheit liegt. Und deswegen heißt es hier auch, er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Er war voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und da haben sie sich dann aufgeregt, vor allem die Juden von dem Film da, die letzten 12 Stunden unseres Heilandes, nicht, die Passion Christi, nicht wahr, haben sich furchtbar aufgeregt, nicht wahr, die Juden, wie man das so darstellen könnte. Ja, das ist keine Schönheit. Der ist geplagt in erster Linie für die Missetaten Israels. In erster Linie für die Missetaten. Er hat auch gesagt, ich bin gekommen zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel, meine Lieben. Nicht einmal für die anderen Menschen, ja, und für andere Völker. In erster Linie hat er Israel im Auge, im Visier. Und deswegen heißt es dann auch im Vers 8, nicht wahr, wo es heißt, er ist aber aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat meines Volkes geplagt war. Das steht im hebräischen Ami wieder. Mein Volk, Am Sheli, meines Volkes. Haben die immer noch nicht verstanden. Ich habe in Israel geschrieben, die Zeitung, und ich habe es auch in Vorträgen klar gesagt. Ihr haltet euch für das intelligenteste Volk der Welt, das in der Proportion die meisten Nobelpreisträger hervorgebracht hat. Und ihr schlagt euch auf eure Brust. Und ihr habt immer noch nicht verstanden, wer euer Messias ist. Was nutzt denn alle Intelligenz, wenn man nicht einmal seinen Erlöser erkannt hat? Weil es euch einfach nicht in den Kram hineinpasst, weil ihr sonst Buße tun müsstet. Und deswegen hat es auch keinen Zweck. Und so hatte ich mich auch mit Professor Dr. Pinchas Lapide, mit meinem alten Freund, überworfen in der Schuldfrage der Kreuzigung Jesu. Der doch glatt auch in seinen Büchern und auch im Fernsehen Geschichtsgliederungen, die Frau Ruth Lapide macht es ja im Bibel-TV weiter, diese Spielchen, diese Redakteure oder diese Regisseure da von Bibel-TV, die sind ja scheinbar selbst keine gläubigen Christen und lassen so eine Frau vor einem Millionenpublikum da sprechen. Die sagt dasselbe. Die Schuld haben die Römer und niemand anders. Pilatus, nicht wahr, der hatte natürlich die Hose voll, weil die Juden dann gesagt haben, wenn er nicht gespurt ist, wir werden dich beim Kaiser in Rom verklagen. Oh, dann hat er natürlich weiche Knie gekriegt. Aber ohne die Insistierung auch des Sanhedrins, des Hohen Rates der Juden, hätte der Pilatus den niemals. Der hat ja auch selbst gesagt, ich finde keine Schuld an den Menschen. Und das soll heute alles anders sein. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder, haben sie gerufen. Und da gibt es auch welche, nicht wahr, so wie dieser Fritz May, der sagt, die Juden haben einen unbewussten Heilswunsch da geäußert. Dann muss sich ja Gott geirrt haben, dass er den Tempel hatte zerstören lassen, dass er sie rausgeschmissen hat aus dem Lande. Nicht wahr? Also solche Schwachsinnigkeiten und sowas steht in Büchern, sowas wird großartig verkauft. Die machen sich auch noch die Taschen voll mit solchen falschen Aussagen. Also es ist ein Skandal. Und da steckt nicht der Geist Gottes dahinter, sondern der Geist von unten. Und hier wird es klar gesagt. Und es ist auch heute noch so, und auch im Talmud steht es so, er ist der Allerverachtetste. Die sagen auch nicht Jeschua, die Juden, sondern sie sagen Jeschu. Jeschu, nicht Jeschua. Jeschua heißt Heiland übersetzt. Aber Jeschu ist eine Abbreviation, das heißt eine Verkürzung von Imach Shmo Uzichoro. Hier gibt es ja keinen, der so Hebräisch kann. Das heißt, sein Name und das Andenken an ihn soll ausgelöscht sein. Ja. Soll ausgelöscht sein. Sie sagen auch im Talmud über den Heiland Ich Ploni. Das heißt, der namenlose Mensch. Du darfst den Namen Jeschua gar nicht aussprechen. Sie haben also verschiedene Umschreibungen über den Heiland. Eben Jeschu Pandera, also diese Verfluchungsformel Pandera, das ist der römische Legionär, der Vater von Jesus sein soll. Nicht wahr? Oder Jeschu Ben Pandera. Es gibt verschiedene Aussagen im Talmud über den Heiland. Und deswegen hat unser lieber Bruder Jesaja hier so recht. Bis zum heutigen Tage hat er recht, Jesaja, von wegen Altes Testament. Das ist so aktuell wie überhaupt, das nur aktuell sein kann. Er war, das ist natürlich Zukunftsmusik, er ist, müssen wir sagen, bis heute der Allerverachtetste und Unwerteste. Denn er war voller Schmerzen und Krankheit. Er sah so aus, wie er da geschlagen war und mit dem Kreuz da auch zusammengebrochen ist auf der Via Dolorosa und so weiter. Das war nicht das Bild, das sie sich von ihrem Messias vorgestellt haben, die Herren Juden. Für wahr, und da kommt die Erkenntnis, und das ist die Aussage von Jesaja 12, Vers 10, wenn es da heißt, Ruach Ruachen wird Tachanunim auf Hebräisch, wenn der Geist der Gnade und des flehentlichen Erbarmens über dieses Volk kommt, dann werden sie ihn erkennen, den sie durchbohrt haben. Und dann werde das ganze Volk, auch die Frauen gesondert, die sonst keine Erwähnung finden im Alten Testament, müssen jedes Geschlecht und alle Frauen Buße tun. Und das Bußbekenntnis, das sie dann sprechen, ist hier zitiert, dass sie sagen, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. So weit sind wir noch nicht. Immer noch nicht. Und der Herr plagt sich jetzt schon. Furchtbar hat sie durch eine Hölle gejagt in den 2000 Jahren. Keiner wollte die Juden haben. Sie waren nicht in den christlichen Zünften, weil sie christlich waren. Man wollte sie auch nicht als Bauern haben, nicht wahr, weil man nicht wollte, dass sie sich niederlassen. Die waren also quasi nur Schatzmeister, sie waren tätig in freien Berufen als Ärzte, als Kämmerer und so weiter, die sich mit Finanzen auskennen und als Juristen. Aber sie waren überall unerwünscht. Ich kann jetzt nicht weiter hier näher darüber ausführen. Auch Mose hat selbst berichtet, was ihnen widerfahren wird, wenn sie Gott verlassen. Nicht wahr, dass sie unter den Völkern zerstreut werden und dass sie Schreckliches unter den Völkern erleiden werden. Das haben wir alles bereits erlebt, und sie haben noch immer keinen Frieden. Denn wirklicher Friede, und das sagt der Psalmist, ist Ausdruck des Segens Gottes. Gott hält sich an seine Verheißung. Deswegen hat er sie auch wieder zurückgehen lassen in ihr Land. Deswegen wird dieses Land auch aufgebaut, also, aber unter erschwerten Bedingungen, unter Kriegen und Raketen bis zum heutigen Tage. Und dieses Los wird ihnen bis auf Weiteres noch nicht abgenommen. Denn er will, dass Israel endlich hörbereit wird. Und dann heißt es hier eben auch weiter, wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Doch sehen sie nicht, dass sie in die Irre gehen. Aber es ist unsere Aufgabe als Judenchristen in Israel, Israel darauf hinzuweisen, dass sie immer noch in die Irre gehen. Das ist nicht der Auftrag von Frau Merkel, wie die da in der Knesset da gesprochen hat. Nicht, weil die hätten sie in den Tempel rausgeschmissen, wenn sie das gesagt hätte. Nicht, weil das ist unsere Aufgabe in Israel, den Spiegel vor unser Volk zu halten. Nicht, weil wir uns besser dünken, aber es geht darum, Israel die Wahrheit zu sagen. Wir in Israel müssen das in Ordnung bringen. Wir können nicht erwarten, dass die Kirche das für uns tut oder dass irgendeine Freikirche oder sonst was das für uns tut. Es müssen Juden sein, die dem jüdischen Volk angehören. Und da dürfen wir nicht zurückstecken. Und da er gestraft und gemartert war, tut er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Genauso hat unser Heiland gehandelt. Und er ist, wie es im Vers 10 heißt, aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und die Länge leben und des Herrn vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Er ist das Ascham, so heißt das hebräische Wort, für Schuldopfer. Er hat sich für sein Volk Israel geopfert. Aber wir wissen, dass er nach 3 Tagen von den Toten wieder auferstanden ist. Das ist die Bestätigung Gottes, der über dem Tode steht. Und Israel leugnet es weiterhin. Es ist also ganz klar und verständlich, wenn wir auf Matthäus 24 hier zurückkommen, dass die Anhänger des Heilands natürlich ihn nach dem Wann fragen, wann dies alles geschehen wird und was die Zeichen seiner Wiederkunft sein werden. Zunächst warnt der Heiland, ich habe ja nur bis Vers 4 hier zitiert, zunächst warnt der Heiland vor der geistlichen Verführung durch falsche Propheten und Heilsbringer, die ja ebenfalls mit einem Wahrheitsanspruch auftreten. Wir wissen, dass 500 Jahre später gerade dies der falsche Prophet Mohammed tat, der den islamischen Glauben begründete und bis heute auch den christlichen Völkern gegenüber den Offenbarungsgeist Allah als den Gott Israels und den Vater Jesu Christi ausgibt. Nicht einmal Theologen erkennen das, meine Lieben. Professoren, ich will hier keinen Namen nennen. Ich habe mich mit so einem Professor überworfen bei einem Kongress, der auch noch der Kongresspräsident war. Ich habe mich mit dem Mann überworfen. Ich sagte zu ihm, Mensch, wie können Sie denn denken, dass dieser Allah der Gott Israels ist? Und der Vater Jesu Christi. Es sind doch ganz andere Heilsinhalte im Koran. Die sind doch überhaupt nicht deckungsgleich. Das ist ein Plagiat, ein Mischmasch aus alt- und neutestamentlichen Aussagen. Ein Irrgarten, wer den Koran gelesen habe. Ich habe bei der Polizeitagung in Rheinland-Pfalz im Jahr 2003 am 11. September ein Referat gehalten mit dem Titel Die religiösen Hintergründe des terroristischen Islamismus. Und da waren die Polizeichefs von Rheinland-Pfalz anwesend, alle Polizeirat, Kriminalrat aufwärts. Und da sollte ich also, der Initiator war der Polizeipräsident von Mainz, Herr Kirschberger, Da habe ich 3 Stunden lang zu diesen Herrn Polizeichefs referiert. Über den Islam, über Aussagen im Koran, wie da klar und eindeutig, ich habe die Suren alle zitiert, zu kriminellen Handlungen bis hin zu Mord und Totschlag und Einbruch aufgefordert wird. Das haben die Herren Polizeichefs gar nicht gewusst. Ach, der Bassam Tibi hat uns aber was anderes erzählt. Da habe ich gesagt, der Bassam Tibi, vielleicht habt ihr von dem schon gehört im Fernsehen, der ist Professor da für Islamismus in der Uni Marburg. Aber ich gesagt, das ist ein trojanisches Pferd. Der Bassam Tibi ist ja selbst ein Moslem und stammt aus Damaskus. Was könnt ihr denn von diesem Mann erwarten? Ich habe mich also ganz schön abgeplagt mit diesen Herren Oberpolizeichefs da. Und habe den also, das wurde auch veröffentlicht, dieses Referat, das ist, diese Zeitschrift ist allerdings vergriffen. Wer das gerne haben will, dann müssen wir das fotokopieren. Das ist auch übersetzt, das ist auch als Buch herausgekommen, dieses Referat in holländischer Sprache. Ist all den Politikern des holländischen Parlaments übersandt worden, dieses Buch. Aber die Holländer, nicht wahr, die haben natürlich genauso Angst vor Repressalien ihrer Islamisten. Es ist ein Kampf, in dem wir bereits stehen. Denn die rechnen sich ja aus, dass im Jahr 2020 es den ersten islamischen Bundeskanzler geben wird. Und von der demografischen Entwicklung her geht man davon aus, dass im Jahr 2045 jeder zweite Deutsche ein Muslim sein wird. Aufgrund der biologischen Gegebenheiten. Christen treiben ja die Kinder ab, die erzeugen immer mehr Kinder, auch durch ihre Vielweiberei und so weiter. Also das ist ein Wettlauf mit der Zeit. Das ist natürlich auch gleichzeitig ein Gericht Gottes an dieser schläfrigen Christenheit und an diesen schläfrigen Parlamentarier, die ja hier unweit von hier im Bundestag Politik machen. Aber wenn schon Theologen, meine Lieben, wenn schon Theologen nicht zwischen dem Gott Israel, dem Gott der Bibel und dem Gott der Muslime unterscheiden können, diesen Mondgott, ich vergleiche ihn mit dem Baal, der Kanaaniter, der sich gefreut hat und die Hände gerieben hat, wenn ihm Menschenopfer dargebracht wurden. Und das hat den Herrn so in Zorn gebracht, dass er den Israeliten, den Hebräern sagte, das soll mein Gericht sein, nehmt Kanaan ein mit Waffengewalt, das ist mein Gericht an ihnen, weil sie dem Baal so dienen und Menschenopfer darbieten. Deswegen hat ja Eliyahu Hanavi, nennen wir ihn in Hebräisch, der Prophet Elias, auf dem Berg Karmel 400 Baalspriester geköpft eigenhändig. Oh, der hätte heute viel zu köpfen. Oh, wenn der wieder hier wäre. Wie viele Köpfe müssten da rollen? Nicht wahr? Das ist heute gar nicht mehr machbar, weil der Unkrautsame eingestreut worden ist. Der wuchert ja mehr, hat ja eine viel größere Resistenz als der gute Same und überwuchert den guten Samen. Aber wir können leider nun nicht hingehen, das rausreißen. Wir kennen das Gleichnis. Wir müssen warten bis zur Ernte. Und da hatte ich damals bei diesem Kongress gesagt, ich gehörte nicht dieser Arbeitsgruppe Islam an. Ich hatte die Arbeitsgruppe Judentum zu leiten gehabt bei jenem Kongress. Aber ich bin natürlich in die Arbeitsgruppe Islam gegangen, um mal zu horchen, was da erzählt wird im Rahmen eines christlichen Kongresses. Und da hat da so ein Dozent, nicht wahr, da erzählt, der selbst ein Libanese war, da hat der selbst erzählt und wollte uns da weismachen, dass dieser Allah, der Gott ist, den auch wir verehren. Nun war ich als Israeli da, nicht nur als Gast, sondern eben der auch aktiv an diesem Kongress teilgenommen hat und hörte mir das eine Weile zu. Hörte mir das an, was die da alles da reden und die Leute und die haben darum diskutiert, aber immer am Thema vorbei, bis ich dann nach einer halben Stunde sagte, also hoppla, hört doch mal zu. Es gibt die Hisbollah. Die Hisbollah, die ihr in den Zeitungen als Hisbollah. Hisbollah ist ein libanesischer Dialekt, ist aber kein klassisches Arabisch. Hisbollah, das kennt ihr ja, den Ausdruck. Aber dieses klassische Hebräisch heißt das Hisbollah. Hisb-Allah. Das heißt, Hisb ist die Partei und Allah ist Allah. Und die schreiben ja überall in den Zeitungen, ich sagte es ja auch schon, Partei Gottes. So fängt das Durcheinander schon wieder an. Und die Journalisten haben ja keine Ahnung, die Politiker haben keine Ahnung. Die versprechen ja goldene Berge, nur Hauptsache, dass sie gewählt werden. Denn dann haben sie ja ausgesorgt, bis zum Lebensende mit ihren Pensionen. Deswegen sprechen die ganz kräftig und versprechen den Leuten, die Sterne vom Himmel zu bringen, obwohl sie genau wissen, das können sie gar nicht einhalten. Hauptsache, sie sind dann gewählt. Und diese Leute machen Politik. Also ist Hisbollah nicht die Partei Gottes, wie es in den Zeitungen, auch in der FAZ und sonstigen Zeitungen steht, sondern ist die Partei Allahs. Ergo haben wir mit einer Partei zu tun, die dem Gott Israels feindlich gegenübersteht. Denn die führen ja Krieg mit Israel. Sie sagen ja auch wie Ahmadinejad, der da denkt, er ist der Mahdi, der islamische Messias, denkt der Herr Ahmadinejad, und alles Verrückte, nicht wahr? Saddam Hussein war ja auch so einer, der hat uns da beschossen aus Bagdad, ganz der Tradition entsprechend von früher her, dieser Staat, die Juden müssen vernichtet werden, ins Meer gejagt werden und so weiter und so fort. Heute sind ja die Palästinenser die armen Geknechteten, die von dem jüdischen Volk verfolgt werden. In Wahrheit ist es doch so, meine Lieben, dass schon von Anfang an 1948, als Israel dahin kam, aufgrund einer Zweidrittelmehrheit der Vereinten Nationen dieser Staat proklamiert wurde und die Staatengemeinschaft der arabischen Nationen, die es als fanal empfanden, nun diesen gerade gegründeten Staat Israel zu vernichten. Und da interessant war es, wir hatten nur 600.000 Männer, genau wie damals 600.000, die aus Ägypten rausgegangen sind. 600.000, meine Lieben, und da kamen die armen Olim Chadashim, wie wir auf Hebräisch sagen, die Neuanwanderer, nicht wahr, die nie eine Knarre in der Hand gehabt haben, den haben sie das tschechische Repetiergewehr mit den 5 Schuss da drin, mit dem muss ich auch schießen bei der Armee, habe aber niemanden erschossen, in die Hand gedrückt, nicht wahr, und dann mussten die hier gleich sich zur Wehr setzen in dem Milchemet Ha'atzma'ut, in dem Unabhängigkeitskrieg. Ja, ja, so ging das los. Gleich die Ärmel hochkrempeln. Und heute heißt es, oh, die bösen Juden. Ich will hier keine Israel-Euphorie betreiben, aber das ist Historie. 5 Kriege, inzwischen 6 Kriege musste Israel über sich ergehen lassen, aufgrund der permanenten, progressiven, arabischen Aggressivität. Ist ja klar, ich meine, da muss man sich dann schon zur Wehr setzen. Aber ich habe eben bei diesem Kongress eben auch gesagt, es kann sich doch nicht hier in dem Falle um unseren Gott handeln, sondern das sind feindliche Nationen und dieser Allah ist eben nicht unser Gott, den wir verehren. Und das muss klar und eindeutig sein. Wir haben weltweit 1,3 Milliarden Muslime inzwischen. Inzwischen hat der Vatikan in seiner Zeitschrift bekannt gegeben, es gibt inzwischen mehr Muslime als Katholiken in der Welt. Die haben uns schon überholt, das hat sogar der Vatikan erkannt, immerhin. Ja, meine Lieben, sie sind die größte Gefahr des jungen Staates Israel. Und sie sind eine weltweite Gefahr für die Menschen und auch für Deutschland. Wir haben in Frankreich an die 5,5 Millionen. Frankreich hat so circa 54 Millionen Einwohner. Jeder zehnte Franzose ist Muslim. Und der Sarkozy hat schon gemerkt, der war ja damals als Innenminister, ist er hart gegen die aufständigen Muslime in den Faubourgs, in den Vorstädten Paris vorgegangen. Das hat ihn, obwohl er ein kleiner eitler Pingel ist, nicht wahr, aber das hat dazu geführt, dass er gewählt wurde als Präsident. Madame Ségolène Royal, die von der SPD, von den Sozialisten, wurde nicht gewählt, weil sie natürlich auf der Seite der Muslime steht. Deswegen hat man Sarkozy, die haben die Lektion in Frankreich inzwischen gelernt. Nun haben die natürlich ein Problem mit ihren früheren Kolonien, mit Marokko, Algerien, Tunesien. Die Marokkaner, die haben ja auch die in Algerien, die haben ja französische Pässe. Und da können die also nach Frankreich da rein, nicht wahr, und sich da niederlassen. Und die dürfen aufgrund des Schengen-Abkommens dann natürlich auch hierher kommen und die haben freien Zuzug. Aber König Hassan von Marokko hatte bei der letzten, wo er noch lebte, großen Islamkonferenz in Rabat klar und deutlich in einem Stadium gesagt, ihr müsst die Demokratien im Westen dazu benutzen, um euch dort hineinwählen zu lassen, um die Demokratien der christlichen Nation auf diese Art und Weise aufzuweichen. Auf ganz legale Art und Weise. Und das ist das Ziel, meine Lieben. Und dieses Ziel wird auch konsequent durchgeführt. Und Christen, die nicht zur Wahl gehen, die überlassen das Feld diesen Leuten. Die wählen die Grünen zum Beispiel, die ja sowieso auf der Seite der Muslime stehen und so weiter. Ich möchte natürlich nicht so viel und so tief hier reingehen, aber ich rede, wenn ich hier das Wort Gottes auslege, dann möchte ich das auch schon auf unsere Zeit übertragen. Ich möchte hier keine Vorlesung halten wie in der Universität, sondern will das lebensnah hier auslegen, auf was man alles achten muss in dieser Endzeit. Und warum es Endzeit ist, Be'acharit HaYamim, wie dieser Terminus auch im Alten Testament heißt, in den letzten Tagen, alle Propheten Israels haben in ihrem Credo am Ende ihrer Aussagen immer wieder auf diese letzte Zeit hingewiesen. Wenn der Herr sich anschickt, sein Volk Israel wieder ins Land der Väter zurückzuführen, was dann hier in dieser Welt geschieht. Der Abfall, auch in Lukas 17 haben wir ja die Stelle, wo der Heiland einen Riesensprung macht, wenn er sagt, von diesem Geschlecht werde ich verworfen werden. Und dann überspringt er glatt 2000 Jahre Christenheit und beschreibt die Zeit seiner Wiederkunft mit den Tagen Noahs und Lots. Interessant. Wir müssen doch davon ausgehen, nicht wahr, dass nach 2000 Jahren Christenheit nun alles wundervoll wäre und alles wirklich lebendige Christen sind, die keine Kriege führen und so weiter. Nein, er beschreibt diese Zeit vor seiner Wiederkunft mit den Tagen und Noah und den Tagen Noahs und Lots. Und sie essen und trinken und freien und lassen sich freien. Er führt da ja auch keine Kapitalverbrechen an. Er versucht nur mit einfachen Bildern die Diesseitigkeitsdenkweise der Menschen hier zu beschreiben. Sie fragen nicht nach Gott. Und das geht dann sogar so weit, da liegen zwei auf dem Bett, der eine wird angenommen, der andere wird verworfen werden und so weiter und so fort. Ihr könnt das selbst nachlesen in Lukas 17. Das ist doch interessant. Das sind prophetische Aussagen. Da müssen wir uns doch Gedanken darüber machen. Aber das wird, was ich hier sage, ich habe in Tübingen in den Seminaren des dortigen Professors mehrere Seminare abgehalten in Tübingen. Und die Studenten haben mir dann erklärt, das haben wir noch nie gehört, was sie da hier uns erzählt haben. Da ist alles traurig genug. Traurig genug. Es gibt keinen Lehrstuhl an keiner Universität über prophetisches Wort oder gar Eschatologie, das ja ein besonderes Fachgebiet innerhalb des prophetischen Wortes ist. Es gibt es nicht, wird gar nicht unterrichtet. Und solche Leute sind Pfarrer und Pfarrerinnen natürlich auch, nicht wahr? Und die halten dann ihre Gottesdienste. Das kriegen sie meistens aus Stuttgart noch zugeschickt vom Oberkirchenrat, schön vorbereitet, stichwortartig. Die können natürlich was hinzufügen oder wegnehmen. Die brauchen nicht mal mehr theologisch zu arbeiten. Kriegen alles geschickt, wird ja auch alles ein Jahr im Voraus, anhand der Losung und so weiter, wird ja alles schon im Voraus bestimmt, das Jahr, das nächste Jahr, und auch schon stichwortartige Predigten zu diesen jeweiligen Losungen. Also die brauchen also quasi nur abzulesen, und die dürfen ja sowieso schon keine halbe Stunde mehr predigen, dann sind ja die armen Kirchenbesucher schon so erschöpft vom Zuhören. Es ist ja ein Trauerspiel. Ich meine, ich lebe im Worte Gottes, es ist der Odem, der mich überhaupt am Leben erhält, nicht wahr? Und das möchte ich natürlich gern übertragen, auch auf euch. Aber meine Erfahrung und mein Leben kann ich natürlich nicht auf andere Leute übertragen. Ich kann also nur davon berichten, wie der Herr führt und wie der Herr auch einen gedanklich befruchtet und auch weiter in der Erkenntnis führt. Denn wir sollen ja alle in der Erkenntnis wachsen. Deswegen habe ich ja auch gestern gesagt, dass ich noch lange nicht ausstudiert habe, sondern dass ich mich immer noch als ein Anfänger fühle. Und das ist auch gut so. Ja, und dann kommt natürlich das andere Kriterium hinzu, dass der Abfall von der evangelistischen Lehre unter den christlichen Nationen zu einem Geistvakuum geführt hat, das gefüllt wird mit absurden Ideologien, die auch von fernasiatischen Religionen und Praktiken nicht Halt machen. Hier in dem, da gibt's doch hier ein Stadion, Waldstadion, glaube ich, in Berlin, nicht wahr? Da hat der Dalai Lama auch schon gesprochen. 20.000 Leute sind da hingekommen, um diesen, entschuldigt, Quatschkopf, sich da anzuhören, ne? Den zu huldigen. 20.000 Christen haben da ihren Heiland, entschuldigt, ich möchte es gar nicht sagen, in den Allerwertesten getreten. Schrecklich. Und der, auch in Hamburg, was ich euch sage ist, und alle lauschen, was kommt jetzt von dem Mann da aus Tibet? Wir brauchen Frieden. Mann, das ist die große Botschaft. Ja, das steht schon im Alten Testament. Die beten darum, um Frieden, Shalom und so weiter und so fort. Da brauchen wir doch keinen Dalai Lama. Und der Roland Koch da in Hessen, seine Heiligkeit an allen Litfaßsäulen, er kommt da, seine Heiligkeit, der so und so viel, der Dalai Lama besucht uns. Der betet den ja an. Auch der Dickmann hier von der Bild-Zeitung, ne? Der ist auch dahin marschiert, zum Dalai Lama. Da habe ich einen Brief geschrieben. Der hat natürlich nicht darauf geantwortet. Wir haben unseren Heiland. Das ist der Friedefürst. Wir haben es ja vorhin gelesen. Oder Friedeminister. Tsar ist die Bezeichnung für Minister. Heute Tsar Bitachon ist der Verteidigungsminister. Tsar Chutz ist der Außenminister. Tsar Haklaut, das ist der Landwirtschaftsminister und so weiter. Das ist eine Bezeichnung für Minister. Friedefürst ist nicht korrekt, nicht wahr? Weil das eben nur ein Fürst ist. Aber ein Minister ist für ein ganz bestimmtes Ressort verantwortlich. Und der Heiland ist für den Frieden verantwortlich. Und zwar nicht nur für den Frieden zwischen dem sündigen Menschen und Gott, sondern er ist verantwortlich auch für den Weltfrieden. Und da können die Herren, auch US-Präsidenten, es gibt ja so viele Präsidenten der Vereinigten Staaten, die sich bemüht haben, ob das der Reagan war, der ja früher ein Cowboy war in den Filmen, nicht wahr? Aber auch nicht als Hauptrolle, sondern als Nebenrolle. Oder der Jimmy Carter, ne, der Erdnussfarmer, der ehemalige, nicht wahr? Oder Schulz, der war allerdings Außenminister, gibt es ja auch einen Schulz-Friedensplan. Bill Clinton natürlich mit Camp David 1 und Camp David 2, wo er die beiden alle gepusht hat da, nicht wahr, den Ehud Barak und den Terroristen Yasser Arafat, nicht wahr, dass die sie nun endlich sich zu einem Frieden entschließen, und eben natürlich auch George W. Bush mit seiner Roadmap, nicht wahr, Zwei-Staaten-Lösung. Also, meine, die haben alle sich bemüht. Es gibt sogar einen Fachplan nach dem saudischen König Fahd. Es gab natürlich auch den Sadat-Plan. Also, es gibt so viele Friedenspläne für den Nahen Osten. Es ist doch kein Zufall, dass nicht ein einziger derartiger Friedensplan wirklich zur Realität geworden ist. Gott lässt es nicht zu. Er überlässt doch seine Amtsbefugnisse nicht solchen Pinschern, entschuldigt, wenn ich das sage, solchen ehrgeizigen Leuten, die doch nur eines im Sinne haben, in die Geschichtsbücher geschrieben zu werden. Denn der Friede in Zion ist eine ureigene Angelegenheit des ewigen Gottes. Aber diese Leute wollen die Ehre für sich nehmen und deswegen müssen sie allesamt scheitern. Ich sah das hier klar, habt ihr vielleicht noch nie gehört, nicht wahr? Aber ich sage es im Namen des Herrn. Sie müssen scheitern, weil das sich der Herr selbst vorgenommen hat. Gott sei gelobt. Aber diese Menschen, sie verstehen es nicht. Sie wollen sich ein eigenes Paradies auf Erden errichten, aus eigener Kraft und dann ihre Völlerei betreiben. Es geht hier auch um entartete pseudochristliche Theologien. Wenn er sagt im Vers 4, lasst euch durch niemanden verführen, wie die Lehre der Entmythologisierung von Bultmann zum Beispiel, die Bultmannsche Theologie, die alle Wunder, alle Dinge, die wir rationell nicht verstehen können, heraussubtrahiert, sodass eben nur noch aus der Bibel ein menschliches Gerippe übrig bleibt. Das ist die Bultmannsche Theologie. Und so wurden auch Pfarrer ausgebildet. Und so wurden sie abgeprüft. Meine Lieben, wenn ein Pfarrer ins Examen kommt und dort sagt, nicht wahr, das ist das Wort Gottes, da dürfen wir, wie Paulus es sagt, anathema auf Griechisch, nicht wahr, verflucht sei, der ein Wort hinwegnimmt oder hinzufügt. Also, dass die Bibel verbal inspiriert ist, wenn der das im Examen sagt, fliegt er durchs Examen. Dann braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn da solche Pfarrer da so ein dummes Zeug da erzählen in den Kirchen. Also die Bultmannsche Theologie oder die sogenannte historisch-kritische Methodik, die auf dem Zweifel und nicht auf dem Glauben an Gottes Wort fußt. Da wird natürlich nicht nur von einem Jesaja, da gibt es drei verschiedene Jesaja, ein deuterisches Jesaja, auch die fünf Bücher Mose, die hat nicht der Mose geschrieben, da gibt es 1000 verschiedene Redakteure. So wird dort gelehrt in der Universität, diese Oberklug. Ne? Ich will es nicht ausdrücken. Ne? Unglaublich, was die sich einbilden, wer sie sind, an dem Wort Gottes herumzukritteln, weil sie da irgendwelche Schriftvergleiche da machen. Die Juden waren so korrekt, so pedantisch, dass ja keine Fehler in der Übertragung der Bibel geschieht, wenn sie also abgeschrieben haben, dass wenn man beim letzten Wort, beim Abschreiben, ein Jota-Punkt, ein Vokalpunkt heißt das, falsch gesetzt hat, dann durfte der da nicht rumradieren oder was das korrigieren zu versuchen, sondern der musste die Seite neu abschreiben, damit ja keine Schreibfehler in den Urtext hineinkommen. Und wir haben ja die Jesaja-Rolle im Museum in Jerusalem, die man in Qumran gefunden hat, die 2000 Jahre alt ist. Der Text stimmt genau mit dem hebräischen Text von heute überein. Das haben wir aber den Juden zu verdanken. Wenn ich diese ganzen Bibelübersetzungen, was es da alles gibt, nicht wahr, da sträubt sich das Gefieder, nicht wahr? Das ist ja unglaublich, auch diesen Jörg Zing von früher schon, ne, der hat gleich auch Interpretation, aber der denkt auch noch gleich mit reingebracht, nicht wahr? Das ist unglaublich, das sind alles Verfälschungen. Der Paulus, wenn der hier stünde, der wird sich sein Gewand zerreißen wie der alte Kaiphas. Über all das, was da geschieht und wie das Wort Gottes verfälscht wird. Es hat keinen Zweck, wenn ich jetzt von Drewermann und Ranke Heinemann und Sölle und all diese Brunnenvergifter und den Lüdemann vor allem, nicht wahr, der da sagt, ex cathedra, das Grab war voll. So als wenn er dabei gewesen wäre. Behauptet das? Der Heiland ist gar nicht auferstanden. Es ist nur ein Märchen für kleine Kinder. Solche Leute sind immer noch Professor. Ne? Im alten Israel wäre gesteinigt worden. Also, alle solche Dinge, die auf dem Zweifel und nicht auf den Glauben in Gottes Wort aufgebaut sind. In spektakulären Filmen wird der Heiland Jeschua als Sünder und triebhafter Mensch hingestellt. The Last Temptation of Christ zum Beispiel, die letzte Versuchung Christi. Und immer wieder wird er in Zusammenhang gebracht, sogar von jüdischen Gelehrten wie Professor David Flusser oder dieser Shalom Ben Chorin und wie heißt noch der dritte im Bund? Ja, natürlich unser Pinchas Lapide, Herr Professor Lapide, die haben ja da einen großen Artikel geschrieben im Stern, ich glaube 1996 ist dieser Riesenartikel im Stern erschienen. Nicht wahr, der Heiland in großen, das war als Gekreuzigter dargestellt und dann in großen Lettern stand, dass er ein unsteter Ehemann, ein unehelicher Sohn und ein ungehorsamer Sohn und unsteter Ehemann gewesen ist, der Heiland. Also in einer ganz blasphemischen Art und Weise wurde der Heiland als möchte gern Messias da drin bezeichnet und ich habe dagegen in unserer Nummer 96 einen umfangreichen Artikel geschrieben, den ich auch dem Stern weitergeleitet hatte, was natürlich ohne Reaktion blieb, und habe natürlich dann auch in dem Zusammenhang auf diese Person hingewiesen, die gerade diese Person verherrlichen, wie Ben Chorin und so weiter. Das hat mir einen Zivilprozess eingebracht. Da hat sich einer in seiner Ehre verletzt gefühlt und hat mich vor dem Landgericht Limburg verklagt. Ein Prozess, der bis zum Oberlandesgericht Frankfurt gegangen ist, weil ich den als falschen Propheten bezeichnet habe und als Lügner und Schönschwätzer. Ne? Und das Oberlandesgericht musste sich dann damit befassen. Und ich habe dann den Schriftsatz, ich hatte natürlich einen Rechtsanwalt, ich bin ja nicht postulationsfähig, wie das auf juristisch heißt, vom Landgericht kann man sich nicht selbst vertreten, da herrscht Anwaltszwang und so hatte ich natürlich auch vom Oberlandesgericht, konnte ich mich nicht, ich war natürlich anwesend, aber ich habe die ganzen Schriftsätze selbst geschrieben, der Anwalt hat nur die Einführung und das Ende geschrieben. Den juristischen Rahmen und den ganzen Inhalt auf 40 Seiten habe ich für den Senat des Oberlandesgerichts Frankfurt geschrieben. Mit allem drum und dran. Aus der Bibel, Zitate und so weiter und auch aus israelischen Zeitungen, dass da auch Mord und Totschlag existiert in Israel, weil dieser Mann, der mich da verklagte, der selbst eine Israel-Werk geleitet hat, aber der schön färberisch über Israel berichtete, er ist ja jetzt nicht mehr in Amt und Würden, dieser Mann, der hat Israel so hingestellt, als wenn wir dort schon das tausendjährige Reich angebrochen wäre. Nicht wahr? So, als wenn alles wundervoll wäre und die Menschen sich lieben, so wie es die Tora sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, von wegen. Wir haben alles, die ganze Palette, Mord und Totschlag, Diebstahl und was weiß ich alles in Israel. Das habe ich denen auch anhand von israelischen Presseberichten, ich habe natürlich vor allem englische Presseartikel denen geschickt, um zu belegen, dass das ein Schönschwätzer ist. Wenn ich gesagt hätte, Schönredner, dann hätte man das durchgehen lassen. Aber weil ich den schönen Schwätzer bezeichne, ist es eine Verbalinjurie. Aber jeder von der Bibel her, Chagrin zum Beispiel auf Hebräisch, das Wort für Lügner, nicht wahr? Das ist eine Verbalinjurie. Obwohl jeder, der was anders sagt, als was die Schrift sagt, ein Lügner ist. Ja, dem konnte das Gericht nicht folgen. Aber die Berechtigung, falscher Prophet ist laut Oberlandesgerichtsentscheidung Frankfurt zulässig. Denn das hatte ich klar und eindeutig begründet, dass ein falscher Prophet ist. Aber der hatte dann triumphiert und hat in seiner eigenen, der hat da auch so ein Fallblatt rausgegeben, großartig Judenmissionar Klaus Moshe Pülz rechtskräftig verurteilt. Ihr kennt das in der Nummer 100, die da ausliegt. Steht auf der letzten Seite der Tenor des Urteils. Ich habe das veröffentlicht, ich habe nicht zu verheimlichen, aber der hat dann eine böse Veröffentlichung herausgegeben in seiner Nummer 74, dass ich also rechtskräftig verurteilt wurde und hat dann sogar Judenchristen in Israel gekauft mit Geld und mit Autos, die er ihnen gespendet hat, um sie als falsche Zeugen gegen mich einzusetzen. Die hat er da aufgeführt, die Namen, ich kannte die natürlich auch, war sehr verwundert, dass sie sich hier als falsche Zeugen profilieren und hat dann das so hingestellt, als wenn ich aus dem Untergrund, so aus der Unterwelt nach oben gestiegen wäre, also in einer ganz schlimmen Art und Weise. Und das habe ich dem Gericht zur Kenntnis gegeben. Daraufhin war das Oberlandesgericht in Frankfurt sehr irritiert und hat aufgrund dessen den Prozess an das Landgericht Limburg zurückverwiesen zur Neuverhandlung. Und das hat dann schließlich dazu geführt, dass dieser Mann, der mich verklagt hatte in Sachen seiner eigenen Ehre, letztendlich dann den Prozess verloren hat. Und musste das alles zurücknehmen und das auch in seiner Zeitschrift veröffentlichen. Also es ist irre, nicht wahr? Wenn man mit dem Glauben ernst macht und nicht nur in der Banke sitzt, nicht wahr? Sondern mit dem Glauben ernst macht und in die Öffentlichkeit geht und wirklich den anderen, den Mitmenschen sucht, ihr werdet euch wundern, wie euch die Koffer um die Ohren geschlagen werden, nicht wahr? Wie der Widersacher aufsteht und wie du dann angegriffen wirst. Und so weiter. Das müssen wir, um es auch juristisch auszudrücken, billigend in Kauf nehmen. Das gehört eigentlich zum jedem Christenleben. Nicht, dass ihr erwartet, nicht wahr, dass euch applaudiert wird. Es ist ja wundervoll, wenn ich euch applaudieren sehe. Es ermutigt mich außerordentlich, gibt mir neue Kraft auch dann für Israel, wo ich dann am 27. April die Freude habe, wieder dahin zu fliegen und dann die Ärmel wieder hochzukrempeln. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, was der Heiland auch in den Seligpreisungen da sagt in diesem Zusammenhang. Selig seid ihr, so ihr verfolgt werdet um meines Namens willen und sie allerlei Übles über euch sagen, euch verleumden und so weiter und so fort. Selig seid ihr, so euch solches widerfährt. Und so haben sie auch gehandelt an all denen, die vor euch, auch an den Propheten und all die vor euch gewesen sind. Also freut euch, wenn euch solches widerfährt. Das ist schwierig, sich darüber noch zu freuen, nicht wahr? Aber wie gesagt, das ist der Weg des Glaubens. Und in diesem Zusammenhang gibt es, wie gesagt, auch verschiedene Theologien. Es gibt die Gott-ist-tot-Theologie nach dem philosophischen Nietzsche, Nicht wahr? Es ist eine Absurdität, was heute in den Universitäten unterrichtet wird. Eine Gott-ist-tot-Theologie. Das ist ja ein Paradoxon für sich, nicht wahr? Aber die gibt es auch. Es gibt eine Befreiungstheologie, wobei man sogar Che Guevara und all solche Leute mit Kirchengeldern finanziell unterstützt hat. Es gibt sogar eine feministische Theologie, wo man Gott zur Göttin macht und vom Heiligen Geist eine heilige Geistin macht, nicht wahr? Es gibt die Auschwitz, es gibt eine Auschwitz-Theologie, von der man eben sagt, dass die Juden eben ihre eigene Erlösung durch den Holocaust erwirkt hätten. Also es gibt nichts, was es nicht gibt in dieser Zeit. Wir müssen uns darauf einstellen, die Absurditäten unserer Zeit haben noch nicht den Gipfelpunkt erreicht. Der Apostel Paulus wurde sogar in einem Buch eines christlichen Theologen als eine Fiktion bezeichnet, der gar nicht existiert hätte. Also seine Existenz wurde völlig in Abrede gestellt. Ich meine, die haben doch alle den Verstand verloren. Was sind denn das für Leute? Aber andererseits litt das Judentum insbesondere während seiner langen Zerstreuung unter falschen Messiasen, angefangen mit Bar Kochba, übersetzt der Sternensohn, den Rabbi Akiva, damals die rabbinische Persönlichkeit, ihn zum Messias erklärt hatte. Bar Kochba war der Anführer der Zeloten, der gegen die Römer Krieg führte in den jüdischen Kriegen von Flavius Josephus ja auch beschrieben, der dann auch im Felde gestorben ist im Kampf. Den hat der Rabbi Akiva zum Messias erklärt. Wir haben in Israel jede Menge Bar Kochba Straßen, obwohl er im Kampf gefallen ist. Er hat das Schicksal Israels besiegelt. Es gibt aber keine Yeshua HaMashiach-Straße in Israel. Das war ein falscher Prophet, ein falscher Messias. Dann gab es den Shabbatai Zvi. In unseren Tagen, es ist allein ein Vortrag über all die falschen, habe ich auch schon gehalten, über die vielen falschen Messiasse im Judentum. Das ist ja auch Gericht Gottes, weil ihr ihn nicht angenommen habt, euren wirklichen Messias. Glaubt ihr jetzt jeden quasi hergelaufene, dass er der Messias sei? Und damit sind sie auch verführbar. Also wenn der Heiland sagt, lasst euch nicht verführen, betrifft das auch die Juden. Auch die Juden. Oder der Lubavitcher Rebbe, der 1994 bereits gestorben ist. Zu seinen Lebzeiten habe ich in der israelischen Zeitung als erster in Israel geschrieben, dass er ein falscher Messias ist. Denn die ganzen Chabad-Juden, eine große Sekte der orthodoxen Juden, glauben, dass er der Messias ist. Danach hat Rav Schach, der Rabbiner von Bnei Brak, dem orthodoxen Viertel in Tel Aviv, dann dasselbe veröffentlicht, dass er ein falscher Messias ist. Und dann ist er gestorben, der Lubavitcher Rebbe, der niemals israelischen Boden betreten hat, der nach Micha 5, Vers 1 auch nicht in Bethlehem geboren ist, der überhaupt nicht das Profil hat eines Messias, der auch keinen gewaltsamen Tod gestorben ist, auch nicht für die Missetaten Israels, nichts dergleichen. Trotzdem glauben die Chabad-Juden noch heute, dass er der Messias ist, der jetzt noch auferstehen wird. Da gibt es eine große Grabstätte in New York, in Brooklyn, wo er gewohnt hat. Da rennen die Juden hin, da pilgern sie hin. Da wie an der Klagemauer schreiben sich auf den Zettel ihre Wünsche drauf und nehmen das, zerreißen den Zettel und schmeißen das auf die Grabstätte. Und hoffen, dass diese Wünsche dann auch erfüllt werden. Was glaubt ihr, welch ein gewaltiger Aberglaube unter den orthodoxen Juden herrscht? Von der Kabbalah, die Madonna, diese Popsängerin ja auch lebt und sich darin betätigt, dieser Mystizismus, wo man denkt, man könnte in das Innere des Körpers Gottes eindringen, emanieren, nennt man das Fachwort. Ich habe darüber auch einen ganzen Artikel geschrieben, auch in dem Buch da, Antisemitismus, gestern und heute habe ich mich auch über die Kabbalah geäußert. Das muss man studieren, man muss sich auch mit solchen Dingen auseinandersetzen, um dann auch kompetent darüber berichten zu können. Denn die Leute, die nehmen ja heute alles auf, sie sind ja wie ein Schwamm, nicht wahr, oder wie ein Staubsauger. Auch viele Christen, die nehmen alles in sich auf und wundern sich, wenn sie sich den Magen verderben dabei. Nein, wir müssen alles genau prüfen. Und das sagt auch das Wort Gottes. Also dieser Lubavitcher Rebbe, auch in der neuen Ausgabe, die hier noch nicht liegt, die jetzt gerade heute herausgekommen ist, leider habe ich da einen großen Ärger mit dem Verlag, weil sie da wieder gepfuscht haben, der Teufel hat da wieder seine Hand im Spiel gehabt, hat mich da schrecklich aufgeregt. Es ist eine Kampfsituation in der Endzeit, die quasi ohne Ende ist. Auch da habe ich über den Lubavitcher Rebbe sogar mit Abbildung gezeigt, in den meisten Autobussen in Israel, die da rumfahren, da sieht man den Lubavitcher Rebbe, wie er da mit seinem Schlapphut da so und winkt, nicht wahr? Und dann steht darunter, Huha Melech Mashiach, er ist der König Messias, nicht wahr? Es ist eine Beleidigung Gottes. Ja, also es ist ja interessant, wenn man nach Israel geht und sieht das und weiß das alles, ja, da wird Heilsgeschichte, da wird prophetisches Wort lebendig. Hier fragt man ja nicht mehr nach Religion, hier geht es ja um Multikulti, nicht wahr? Das ist der Mischmasch in der Theologie, Synkretismus, also eine Religionsvermischung, nicht wahr? Das ist Tohu Wabohu, fallen ins Chaos zurück, aus dem der Herr die Erde ja geschaffen hat. Ja, also das kann einen nur Bauchschmerzen verursachen. Aber in Israel soll und wird ein Geisteskampf stattfinden und das ist auch gut so. Also, nach wie vor glauben die Chabad-Juden, die haben also diesen Hut wie einen Straßenhut, daran erkennt man sie, man erkennt auch das an den Hüten, zu welcher orthodoxen Sekte sie angehören. Da gibt es auch welche mit Pelzmützen, nicht wahr, die da aus Vilna kommen, ne, und wo es kalt ist, aus Russland, das haben die auch tradiert, die Kopfbedeckung. Die rennen auch im Sommer in Jerusalem, Tel Aviv, in der Hitze, rennen die mit ihren Pelzmützen da rum. Das muss ja alles schon ausgetrocknet sein, was darunter ist. Das ist ja, wie kann man so etwas tradieren? Sie tragen ja regelrecht ihre Frömmigkeit auswendig, nach außen hingerichtet. Also es kommt mir immer so vor, Mensch, als wenn ich gerade die Bibel lese, und worüber sich auch Paulus aufgeregt, natürlich der Heiland sich aufgeregt hat, dass sie ihre Frömmigkeit nach außen zur Schau tragen. Die rennen ja auch mit dem Talit, mit dem Gebetsschal da herum auf der Straße. Das gehört nur in die Synagoge, um den Leuten zu zeigen, wie fromm sie sind. Und haben eine Kippa und auf der Kippa noch einen großen Hut, nicht wahr? Also sie scheren sich die Haare, ne, auch die Frauen, die tragen Perücken, die schön onduliert sind, nicht wahr? Ne, da können sie gleich ihre Haare so stehen lassen und zum Friseur gehen. Ne. Also ist es doch eitel. Ne. Also es sind Paradoxien. Das muss man den Leuten vor Augen führen. Ne, das ist natürlich keine angenehme Predigt. Es geht um den inwendigen Menschen. Also, die Welt ist heute voller Irrtümer, weil sie sich auf dem Triebsand des menschlichen Intellekts als Maß aller Dinge gestellt hat. Obschon es erwiesen ist, dass der natürliche Mensch aus den Fehlern seiner Geschichte niemals gelernt hat. Und vordergründig für die apokalyptischen Verhältnisse, die dem Weggang des Messias Jeschua in der Welt folgen, ist zunächst das damalige Geschehen im besetzten Judäa. Die bereits zu Lebzeiten Jeschuas nur noch eine römische Provinz war. Die politischen Umwälzungen in naher Zukunft bewertet der Heiland als Ausdruck von Gottes Gericht an Israel, weil sich niemals, niemals von den Boten Gottes, den Propheten, noch von ihm selbst als dem verheißenen Messias hatte disziplinieren lassen. Doch Jeschuas prophetischer Blick reicht zugleich auch, und das ist typisch für die Propheten, sie sagen die nahe Zukunft voraus und letztendlich auch über die ferne Zukunft, ferne Zeiten, wird da auch verglichen mit einem Blick auf Gebirgsketten, wo man die Täler nicht sieht, sondern eben nur die Gipfelpunkte der Menschheit, so sehen die Propheten die Zukunft, nicht wahr, dass sie eben nur über die Gipfelpunkte der Menschheit berichten, bis hin zu fernen Zeiten, wonach große Worte irdischer Machthaber, König und Kaiser, Päpst und Führer wie dieser Adolf Hitler Unheil und Unglück über die Menschheit brachten. Und was den Massen als Erfolge vorgegaukelt wurde, erwies sich dann oft noch in der gleichen Generation als Unsegen. Ich hatte es ja gestern gesagt, ich hatte ja in Berlin gelebt und hatte ja auch gesehen, wie man dem Hitler hier gehuldigt hatte vor der Reichskanzlei. Und so wie Hitlers vermeintliches tausendjähriges Reich nur 12 Jahre währte und 60 Millionen Tote hinterließ und natürlich auch alle Städte zerbombt wurden, gibt es immer noch und wieder Leute, die dem nachträumen, Neonazis, solche Leute, die haben ja keine Ahnung, diese jungen, verwirrten Köpfe, was das für ein schreckliches Regime war. Wenn dann nachts an die Tür geklopft wurde, haben die Leute schon Angst gehabt, dass die Gestapo vor der Tür steht. Oder wenn ein Junge, und der, das ist kein Märchen, was hier sah, auf der Straße bum 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 machte als Sendezeichen des Feindsenders BBC und den Jungen ansprach, wo hast du das gehört? Und sagte, das höre ich jeden Abend zu Hause. Dann hat man noch am gleichen Tag die Eltern abgeholt und ins KZ gebracht. Ungeheuerlich, auch dieses Denunziantentum, das kriegen wir ja wieder, wenn der Antichrist dann zur Macht gekommen sein wird. Aber wir haben in Adolf Hitler den Vorläufer des Antichristen erlebt, aber der Antichrist, wenn er kommt, findet ja alles vorbereitet. Der antichristliche Geist wird ja, wie gesagt, schon in der Theologie überhaupt eben auch schon vorbereitet. Und all diese Technologien heute, auch im medialen Bereich, auch mit Fingerabdrücken, Pässen und was weiß ich alles und mit einer Kennnummer, die Leute verfolgt bis zum Grab, nicht wahr, auch fürs Finanzamt und alles, das ist ja alles schon in Vorbereitung, da fehlt dann nur noch die 666 da drin und das wird dann der Antichrist bewerkstelligen. Von wegen, wenn da schon einer, es gibt ja Leute, die mit uns gebrochen haben, weil wir eine Homepage haben, weil wir einen Internetanschluss haben, die davon ausgehen, wir beten quasi hier schon den Antichristen an. Wir sind doch schon alle vernetzt, meine Lieben. Da braucht man gar nicht erst ein Internet zu haben. Also es ließe sich hier furchtbar viel sagen. Der Ungehorsam des Menschen gegenüber seinem Schöpfer und dessen Heilskonzept kann sich immer nur als Bumerang für die sonst verlorenen Menschen erweisen. Und daher kann es eben einfach nicht zu einem Paradies auf Erden kommen, solange Menschen nicht innehalten, sich selbst zu zerstören. Der Heiland hat ja im Nachhinein hier auch von Kriegen und Kriegsgeschrei gesprochen. Heute hören wir auch von Umwelt, wo unsere Atmosphäre, wenn ihr mal Filme gesehen habt, wie die Astronauten da oben aus ihrer Weltraumkapsel da auf die Erde schauen, wie dünn der atmosphärische die Atmosphäre ist, die die Erde umhüllt, nicht wahr? Das ist der Lebensraum, der uns zugewiesen worden ist. Und all der Schmutz, der da hineinkommt, die Abgase und Emissionen und so weiter, all das wird nicht ans Weltall abgegeben. Das Weltall ist keine Müllkippe, weil es ein Vakuum ist. Wir leben also sozusagen in einer ständigen Luftblase und ersticken quasi an unserem eigenen Gestank, an unseren eigenen Abgasen. Und wenn man noch hingeht und noch die Wälder abholzt, nur um wie Mato Grosso im Norden Brasiliens, um an die Bodenschätze ranzukommen und so weiter, dann fehlt uns letztendlich auch der Sauerstoff, denn die Pflanzen geben bekanntlich den Sauerstoff ab, den wir zum Atmen benötigen. Die Pflanzen brauchen unser CO2 übrigens, nicht wahr? Da ist es umgekehrt. Das ist alles die Schöpfung Gottes. Das hat sich der Schöpfer sehr gut überlegt. Das kommt alles durcheinander, auch durch die Profitgier. Da gibt es einen Milliardär in Kalifornien, der hat uralte Wälder, die hat er gekauft. Und warum? Die 2000 Jahre alt sind Bäume abgeholzt, um eben das Holz zu verhökern, um sich Geld damit zu machen. Also, insofern, die ganze CO2-Debatte hat natürlich ihre Berechtigung. Aber was nutzt es, wenn wir hier auch die Atomkraftwerke einstellen? Frankreich hat schon 50 Atomkraftwerke und will noch mehr bauen, um den Strom uns hier zu verkaufen. Und auch die Engländer wollen noch weiter. Und diese Tschernobyl-alten Kisten da in Tschechien und so weiter, die laufen immer noch. Also in Supergau in Frankreich oder in Tschechien oder sonst wo, der wäre also eine Katastrophe auch für uns, ob wir jetzt hier Atomkraftwerke haben oder nicht. Also das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Also auch ein Thema für sich. Und im Zuge einer Völkerverständigung sucht man heute die Versöhnung zwischen den Religionen in einem falschen ökumenischen Verständnis, wobei eben das exklusive Heil, das der Messias Jeschua am Kreuz für uns alle erwirkt hat, diesem Versöhnungsdenken geopfert wird. Die Agitation des satanischen Widersachers ist eindeutig, Doppelpunkt. Sie zielt auf eine absolute Vernichtung des Volkes Israel. Um damit letztendlich Gott zum Lügner hinzustellen, der schließlich für die letzte Zeit die Rückkehr seines einzigen Bundesvolkes in seine angestammte Heimat nach Eretz Israel verheißen hat. Gleichzeitig erweise ich gerade die Vertreter der christlichen Kirchen als besonders anfällig für die Anbiederung gegenüber anderen Religionen. Eben gerade was den Islam angeht oder den Dalai Lama, auch gegenüber dem Judentum wohlgemerkt. Es ist deswegen ein Blödsinn, wenn ich von vornherein von den drei monotheistischen Religionen spreche und dabei Judentum, Christentum und Islam da einbeziehe. Das ist ja Etikettenschwindel, meine Lieben. Natürlich gehört der Islam nicht zu den monotheistischen Religionen, denn das würde ja unterstellen, dass dieser Allah, wie ich schon vorhin sagte, der Gott ist, den auch wir verehren. Aber dieser Allah freut sich, wenn diese Islamisten sich in die Luft jagen, um möglichst viele Menschen in den Tod zu reißen. Shahid, Shahidim nennen sie sich, als Märtyrer verstehen sich und denken wirklich, dass sie dann zu den 72 Jungfrauen kommen. Und keine Märchen, die sind so begrenzt hier, die gehören ja eigentlich in die Nervenheilanstalt, aber in eine geschlossene Abteilung, dass sie keine weiteren Dummheiten machen können. Nicht wahr? Die denken wirklich, das ist eine sexualisierte Religion, die denken wirklich, da warten, wenn die sich da in die Luft jagen, da warten 72 Jungfrauen, die sind aber nicht braun gebrannt. Ihr denkt ja also, die gehen ja nach, was weiß ich, wohin über auf die Kanarischen Inseln oder sonst wie und lassen sich da braten, die Frauen, und denken, also wenn man braun ist, das sieht gut aus und ich kann es mir leisten, in Urlaub zu fahren. Nein, bei den Arabern gilt braun, dunkel, braun, das gilt als ordinär. Straßenarbeiter, Leute auf der Straße, die sind gebräunt, aber die vornehmen Araber verhüllen sich und meiden die Sonne, weil die Blässe ist ein Zeichen der Vornehmheit. Und deswegen sind auch die 72 Jungfrauen hellhäutig, so hellhäutig, dass man sogar die blauen Adern durchschimmern sieht. Ich habe mich ja mit Islamisten schon unterhalten, ohne Angst zu haben, dass die mir jetzt hier die Kehle durchschneiden. Und da haben die mir das alles sehr, wie in Tausend und einer Nacht, haben die mir das beschrieben, wie toll das ist. Also, und die glauben das. Und dieser Moloch Allah, der freut sich darüber, wenn die sich da in die Luft jagen und möglichst viele Menschen umbringen. Das ist eine satanische Religion. Und wenn das einer von den satanischen Versen da schreibt, dann kriegt er die Fatwa, dann wollen sie ihn umbringen. Das soll ja nicht gesagt werden. Deswegen, die Menschen und die Politiker, die haben ja jetzt schon Angst vor denen in Wahrheit. Vor allem haben sie Angst vor einer Dirty Bomb. Als Schäuble kürzlich das gesagt hat, vor einigen Monaten habe ich einen Schäuble geschrieben, er wurde ja sehr angegriffen, weil er gesagt hat, wir müssen damit rechnen, dass Deutschland von islamistischen Terroristen angegriffen wird. Und da ist er sehr angegriffen worden, auch was eben eine Dirty Bomb, eine schmutzige Bombe angeht, mit Nuklearbeimischung, die eine Stadt wie Berlin oder Frankfurt mit einem Schlag ausradiert. Denn es wird ja Plutonium, es wird ja uranhaltiges Material rumgeschoben, sogar in Los Alamos, nicht wahr, das so behütet wird in den USA, ist in New Mexico, ist spaltbares Material gestohlen worden. Und in UdSSR, in der einzigen UdSSR, wird atomares Material en permanence gestohlen. Die besticht man einfach und die rücken dieses Material heraus. Wir wissen gar nicht, wo dieses ganze gestohlene Material herumkurft und wer das kollektioniert. Wir gehen aber davon aus, dass auch Al-Qaida nicht nur versucht, sondern bereits im Besitz von solchen Nuklearmaterial verfügt. Dafür müssen wir leider ausgehen. Und das ist nur eine Frage der Zeit, dass ein Terroranschlag stattfinden wird mit solchen Materialien. Das ist keine Angstmacherei und ich habe das auch den Schäuble geschrieben. Das sind auch die Erkenntnisse des israelischen Geheimdienstes. Aber hier, da zittert man natürlich. Ist ja klar, wenn jemand derartiges sagt. Also, man muss auf der Hut sein vor der Agitation der Islamisten. Und wir haben allein bei Gorus, bei diesen Türken hier, Miligöris, schätzungsweise 70.000 gewaltbereite Islamisten. Und die drittgrößte türkische Stadt befindet sich nicht in der Türkei, sondern in Kreuzberg. Wohlgemerkt, das ist eine schöne Quizfrage. Ja, und so versucht man also, wie gesagt, auch da eine Versöhnung zu betreiben. Und die Agitation des Widersachers, und das sehen wir ganz konkret, geht nicht nur darum, Christen zu verführen in andere Religionen, sondern es geht letztendlich auch um, und das ist doch das Interessante, um die Vernichtung des Staates Israel. Ich meine, wenn die Frau Merkel da in der Knesset in Israel sagt, ja, oh, wir werden die Sanktionen gegen den Iran verstärken, da kann der Ahmadinejad nur lächeln darüber. Was kann diesem Menschen Schaden. Er hat so viele Kunden, die sein Erdgas und Erdöl abkaufen. Der ist auf deutsche Käufer nicht angewiesen. Die Zunahme der Gottlosigkeit geht auf Kosten der sozialen Aufgaben der Menschen, indem die Liebe in vielen erkalten wird. Das sagt der Heiland auch. Die Liebe erkalten, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Es ist ganz schlimm, auch in den Gemeinden. Es wird mehr übereinander als miteinander gesprochen. Anstatt dann ganz offen hinzugehen, mich stört das und das, oder wie steht das, nicht wahr, oder wie steht ihr dazu, nicht wahr, aber wie die sich zerfleischen, Christen untereinander, ist unglaublich. Die wirklichen geisterfüllten Gemeindeleiter in Deutschland müssen jedes Jahr eine Konferenz abhalten, um ihre Erfahrung auszutauschen und ihr Wissen zu erweitern und ein Konzept zu entwickeln, wie man eben noch effektiver missionarisch im Volke tätig wird. Ich war ja auch mal im Bundesarbeitskreis der Deutschen Bekenntnisbewegung, wo der Hellenschmidt, Pfarrer Hellenschmidt Vorsitzender ist. Ja, nun, da hatte ich dann angeregt, hörte mal, die haben sich da Gedanken gemacht, ja, was können wir hier tun, um mehr zu evangelisieren? Da habe ich mir erlaubt, den vorzuschlagen, macht es so wie wir in Israel. Ne, ihr nehmt doch genug Geld ein, wenn ihr den ihr Heftchen da haben willst, die Bekenntnis bewegen, kein anderes Evangelium, das kostet ja Geld, der Bezug. Ja, was macht ihr mit dem Geld? Nehmt das Geld und macht Pressekampagnen in den Tageszeitungen mit Coupons, wie wir auch, und kostenloses theologisches Material und auch eigene Beiträge den Leuten zuzuschicken. Ne? Ach du meine Güte, was glaubt ihr, ich hätte auch an die Wand reden können. Nee, die sitzen lieber auf dem Geldsack, ich weiß gar nicht, was die mit dem Geld machen. Ja, das nehmen die Zeitungen nicht an, habe ich gesagt, habt ihr das schon probiert? Nee, haben wir noch nicht probiert. Naja, nur wer so denkt, nicht wahr, der bleibt auf der Strecke quasi. Ne? Die haben mich dann schließlich raus expediert, weil sie von Israel nicht wissen wollten. Jetzt ist der Arbeitskreis, der Bundesarbeitskreis wieder judenrein. Wundervoll. Können Sie stolz drauf sein, der Herr Hellenschmidt und Genossen. Kam aber zu mir und bat mich, ich soll doch da mitarbeiten. Aber sie sind nicht bereit, auf den Rat von Männern von der Front zu hören. Ja, was soll Bekenntnisbewegung? Ich meine, wir gehören da eigentlich zusammen. Wir wünschen uns auch eine Partnerschaftsgemeinde für uns in Israel. Wir haben noch keine. Diese Erkenntnis ist schon nicht mehr vorhanden. Und daraus kann man den Schluss ziehen, da ist auch kein Geist Gottes da. Denn wenn der Geist Gottes da wäre, dann würden wir uns lieb haben. Wie ist ja das vornehme Gebot des Heilands in Johannes 13, Vers 34 und 35 lautet, liebet einander, wie ich euch geliebt habe, denn daran sollen die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jetzt sucht doch mal, wo es so eine Gemeinde gibt. Und das wird immer weniger, weil die Liebe erkaltet. Ja, das passt alles nicht zusammen. Es ist im Grunde genommen eine Katastrophe. In Micha Kapitel 7, Vers 4 bis 6 beschreibt anschaulich die Abnahme frommer Menschen, sodass auch die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Ohne Bereitschaft zur Umkehr und Buße zu Gott, dem Herrn, an dessen Segen ja nun wirklich alles gelegen ist, kann es in dieser Welt des Scheins und des Tanz nur noch Ärger werden. Und diese unselige Entwicklung führt zwangsläufig zu einer Zunahme der Gesetzlosigkeit, weil alles erlaubt ist, was gefällt. Für die kleine Herde der Gläubigen wird dieser verweltlichte Zustand immer unzumutbarer. Und daher verweist der Heiland auf die Notwendigkeit des Harrens in Geduld. Das Wort, das Griechische heißt der Hypomone. Also Hypomone bedeutet, weil wir es nun nicht ändern können, wir können leider diese Welt nicht auf den Kopf stellen, sollen wir zwar wirken, solange wir noch die Zeit hatten, die Möglichkeit dazu haben, aber es ist eine Situation eingetreten, wo wir in Geduld die weitere Entwicklung abwarten müssen. Hierzu heißt auch in Offenbarung 13, Vers 10, hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der allein wird errettet werden. Siehe auch Lukas 21, Vers 19. Und dies kann natürlich auch das Martyrium bedeuten, aber auch die Teilnahme an der Entrückung. Ich habe mich dazu auch schon in der Nummer 93 auf vielfache Anfrage geäußert hinsichtlich der Entrückung, wo es um die Auslegung vom 1. Korinther 15, Vers 51 bis 52 geht. Die Ausgabe ist sehr schnell vergriffen gewesen. Wer Interesse daran hat, können wir das fotokopieren. Aber wie einst zu Lebzeiten Jeschuas die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Verführer ihres eigenen Volkes wurden, so wird am Ende der Geschichte der Heidenvölker kurz vor der Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit eine globale Verführung und Geistesverwirrung entstehen. Die Macht der Lüge, Unglaube und Grausamkeit als Ausdruck der progressiven Entmenschlichung wird verstärkt in seiner ganzen Furchtbarkeit ausbrechen und überhand nehmen. Die Profitgier, da gab es jetzt gerade heute hier in der Berliner Zeitung eine ganze Seite über die Gehälter der Manager, wie die alle feixen. Nicht wahr, die kriegen ja da allein dieser Ackermann da, nicht wahr, über 14 Millionen Euro im Jahr Gehalt. Da kann der Günther ja auch sich mit seinen 4 Millionen verstecken, oder dieser Gottschalk da, der Haribo-Fritze, nicht wahr. Der kriegt für seine Mädchen kriegt ja immerhin 4 Millionen Euro. Ne? Wetten das? Ne? Kann man ja mit dem wetten, nicht wahr? Ne? Ja, das lohnt sich. Das lohnt sich. Ne? Oder die Schauspieler, wenn die hier am Bambi kriegen, da, wenn sie da auf dem roten Teppich marschieren. Da. Ich glaube, wenn die sich im Spiegel gucken, sagen sie zu sich. Ne? Ja. Ja, aber wenn man sich diesen Zirkus anguckt, man muss sich ja vorstellen, diese ganzen Schauspieler, das sagt ja schon, das ist Schauspieler, das ist eine Show. Ne? Die spielen da alle ihre Rollen, spielen keine Rolle. Nicht wahr? Aber es ist nicht der Mensch. Es ist nicht das, was sie wirklich sind und denken. Die spielen den Leuten was vor. Ne? Und werden gefeiert und haben gewaltige Gagen, kriegen die. Schon der Joschka Fischer, der ehemalige Hilfstaxifahrer da und später Außenminister Deutschlands, armseliges Deutschland, solche Leute zum Außenminister zu machen. Aber in Prinzen war er immerhin Professor. Ich hätte gerne mal gehört, was der da erzählt. Ja, solche Leute, die kriegen 20.000 Euro für einen Vortrag. Habe ich noch nie gekriegt. Für das Larifari, was der von sich gibt, kriegt er 20.000 Euro. Was die für, auch der Clinton und so weiter, ach, was die, da habe ich also auch, ich lese natürlich auch solche profanen Dinge, um mir ein Bild zu machen, wo wir heute stehen. Aber man kommt da aus dem Kopfschütteln nicht raus. Wie da mit dem Geld um sich geworfen wird und für was und für was. Deswegen sage ich hier nur immer wieder, dass ehe der Heiland da wiederkommt in seiner Macht und Herrlichkeit, dass da eben die Macht der Lüge herrscht. Und dass die Leute auf Irrwege geführt werden. Und dass wir in einer Zeit leben, wer da nicht die Schrift kennt, wer da auch keinen geisterfüllten Pastor hat, der ihnen dann auch auf die Sprünge hilft, ja, meine Lieben, dann sind die verloren. Die sind verloren wie in einem Labyrinth. Die finden den Ausgang nicht mehr. Und das ist eine schreckliche Zeit. Und dann, wie gesagt, diese Profitgier, die sorgt dafür, dass satanisch inspirierte Mächte dann auch wie der Iran oder Syrien und wie diese Staaten da im Nahen und Mittleren Osten heißt, wenn das sie Saudi-Arabien oder Dubai, die machen ja riesige Reklame, die haben ja da ein Hotel gebaut, nicht wahr? Wenn ihr da mal reinguckt, ich war noch nicht da, aber ich habe das in einem Film gesehen, alles mit echtem Plattgold und alles. Ja Mensch, da haben auch die Juden mir gesagt, die machen da, ich sag das mal hier so, ich will euch ja nicht langweilen, bestimmt nicht. Ne, die haben gesagt, der Gott hat sich da nicht richtig ausgedrückt, wie der gesagt hat, Kanaan heißt es auf Hebräisch, Kanaan. Der meinte Kanada, sahen die Juden selbst. Nicht wahr? Da würde es uns besser ergehen, als hier in diesen kleinen Landstreifen, wo wir ständig attackiert werden, wo wir unser Überleben kämpfen müssen. Und sie sagen, guck dir das mal an. Wir haben kein Erdöl. Diese Typen, die brauchen nicht den Finger. Das wären, wenn die kein Erdöl und Erdgas hätten, das wären Beduinen. Die sind ja auch sehr begrenzt. Und wenn ihr die Physiognomie dieser Leute anguckt, mit ihrer Kefir auf dem Kopf, nicht wahr, mit ihren Harems und was sie da haben, die haben ja Mercedes mit goldenen Lenker. Das haben sie ja nicht erarbeitet, das haben sie ja nicht erwirtschaftet. Das kommt aus der Erde gesprudelt. Aus der Erde gesprudelt. Ist doch eine tolle Angelegenheit. Da haben mir Juden schon gesagt, Mann, also da muss der Herr sich geirrt haben. Das ist das gesegnete Volk. Und nicht wir, wo angeblich Milch und Honig fließt. Wir können, Ben-Gurion sagte schon, oh, wenn wir Steine exportieren können, wären wir steinreich. Denn Steine haben wir genug in Israel. Jawohl. Ja, also ich kann euch sagen, so sieht es aus im Klartext. Aber das ist auch System bei Gott. Aber diese Dummköpfe, diese Araber, die machen einen entscheidenden Fehler. Denn es genügt ein kleines Erdbeben. Da wird ihnen der Boden unter den Füßen entzogen werden. Denn wenn du ständig Erdöl und Erdgas aus dem Erdreich entziehst, entsteht ein riesiges Vakuum, dass wenn du nicht dafür für den Leerraum Beton oder sonstiges Gestein nachfüllst, bricht der ganze Laden eines Tages zusammen. Und das beschreibt auch die Heilige Schrift, denn die Topographie im Nahen und Mittleren Osten wird sich ändern, dass sogar das Meer bis vor die Tore Jerusalems kommt. Es wird ja auch ein gewaltiges Erdbeben dann auch im Bereich des Toten Meeres eintreten. Also was da geschieht, der Ölberg wird sich spalten und so weiter, was da noch geschieht, da können wir wirklich gespannt sein. Und dann ist es natürlich zu Ende mit ihrem tollen Wohlstand. Aber der Herr prüft das alles, nicht wahr? Er wartet ab, er lässt die Dinge entwickeln, bis eben die Zeit seines Gerichtes angekommen ist. Wie wir auf Hebräisch sagen, Yom Ha-Hu, so heißt der Tag des Gerichtes Gottes. Aber wenn man bedenkt, meine Lieben, wie ungeheuer im Nahen und Mittleren Osten aufgerüstet wird, wie waffenstrotzend auch die modernsten Waffensysteme dort gespeichert werden, wenn das alles zum Einsatz kommt, dann gnade uns Gott. Dann wird auch Europa nicht unbeteiligt dabei sein. Das gibt ein Riesenfeuerwerk. Also von daher müssen wir wirklich den Herrn um Durchhilfe bitten. Und es ist eben auch hier die Profitgier. Und die Frau Merkel, wenn die in der Knesset da redet, dann hat sie vergessen, dass es viele deutsche Firmen gibt, die nach wie vor Handel mit dem Iran betreiben. Da müsste sie all diese Firmen verbieten, auch weiter mit dem Iran Handel zu treiben. Nein, aber es geht um die Profitgier. Und es geht auch um den Besitz von Massenvernichtungswaffen, mit denen nicht nur Israel bedroht wird, sondern letztendlich auch jene Industrienationen, die ihnen zu solcher Macht verholfen haben. Doch ungeachtet dieser unheilvollen Entwicklung wird Markus 13, Vers 10 gemäß das Evangelium vom Königreich Gottes in der ganzen Welt und vor allem auch wieder in Israel unter dem heimgekehrten Volk verkündigt werden. Und zwar heißt es da im Bibeltext, zum Zeugnis für alle Völker und über ein noch unbußfertiges Israel. Das ist unser unwiderruflicher Auftrag, den wir wahrzunehmen haben. Und diese Verantwortung kann uns niemand abnehmen. Es ist das messianische Zeugnis, dem geglaubt oder dem widersprochen wird. Vergleiche auch Römer 11, Vers 25. Erst dann ist mit der Offenbarwerdung des Wiederchristen zu rechnen, dessen unrühmliches Ende der wiederkommende Heiland bereiten wird. Und in den Versen 15 bis 22 im gleichen Kapitel geht es um das Gericht über Jerusalem. Ausgehend vom Gräuel der Verwüstung, was auch Entweihung beinhaltet, und zwar an heiliger Stätte, entsprechend Daniel 9, Vers 26 bis 27 oder auch Daniel 12, Vers 11, beginnt die Zeit des Gerichtes über Israel und seine Hauptstadt Jerusalem als dem gleichzeitigen Sitz des Heiligtums. Die Not, die am Ende der Tage zu einer weltweiten Not heranreifen wird, diese Not hebt in Jerusalem an. Es ist der Ort, wo Gott im Tempel seinen Sitz hatte und Jeschua unter Einsatz seines Lebens das Heil für alle Menschen schuf. Es ist aber auch der Ort, der von Gott verweist zur Stätte des Gräuels und der Anbetung eines falschen Messias führen wird. Die Not, die hier der Heiland beschreibt, beginnt mit der Belagerung Jerusalems durch die Römer, was eine globale Entsprechung erhält durch die Belagerung der rebellierenden Völker, die dem Staat Israel nach Sacharja 12, Kapitel 12 bis Kapitel 14, den Todesstoß versetzen wollen. Ihr braucht ja nur Sacharja 12, Vers 1 bis 3 lesen, wo klar und eindeutig der Herr darauf hinweist, dass er Jerusalem, sagen wir auf Hebräisch, zum Safraal machen wird. Zum Safraal, das ist nicht der Taumelbecher, wie es der Herr Luther falsch übersetzt, sondern es ist eine Giftschale. Koss ist der Becher und hat auch nichts mit einem betäubenden Getränk zu tun, so wie Alkohol. Sondern Raal ist Gift. Eine Giftschale, nicht nur ein Becher. Denn alle Völker sollen aus dieser Schale trinken, sich zu Tode trinken. So ist das Wort zu verstehen. Kurioserweise, die Herren Professoren sind ja nicht so schlau, dass sie das nicht mal richtig übersetzen könnten. In Israel, in der Apotheke, siehst du einen Totenkopf, wo Gift ist. Und da steht unten drunter, Reich ein Lamet, Raal. Das heißt Gift. Und außerdem will er Jerusalem machen zum Eben Ma'amasa. Ich sage es auf Hebräisch. Eben ist der Stein und Ma'amasa ist die Last. Zum Laststein und jeder, der sich einbildet, hier diesen Laststein zur Seite zu schieben, hinwegzuheben, wird sich unweigerlich daran die Hände zerreißen. So spricht das prophetische Wort von all den tollen Friedensplänen, einschließlich George W. Bush Roadmap mit seiner Zwei-Staaten-Lösung. Frau Merkel hat das ja auch wieder betont. Zwei-Staaten-Lösung. Ja, wie willst du denn das umsetzen? Wenn diese Hamas da, Hamas heißt die nicht Hamas, wenn die Hamas da nach wie vor mit den Säbel rasselt und die Existenz des Staates Israel gar nicht anerkennt. Was will der Mahmoud Abbas da überhaupt? Der ist ja gar kein Gesprächspartner. Der kann ja wesentlich für die Westbank was sagen, aber der muss ja Angst haben, dass sie ihn liquidieren. Ne? Denn Hamas gibt es auch in der Westbank. Aber das weiß die Frau Merkel vielleicht noch gar nicht. Also wenn ich das alles sehe, dann sehe ich nicht wahr, dass die von Realpolitik keine Ahnung haben. Aber dafür wird der Ben-Gurion zitiert, der da sagt, wer nicht an Wunder Gottes glaubt, der ist kein Realpolitiker. So kann ich aber keine Politik machen, meine Lieben. Sondern wir haben es mit realen Feinden zu tun, die sich selbst uneins sind. Und dann wollen sie einen Korridor machen. Zwischen der Westbank und Gazastreifen. Hin und her fahren, vielleicht noch ein paar Bömmchen da und da hinlegen. Nicht wahr, für die Juden. Ne? Und wer soll das bezahlen, diese ganze Strecke? Die dürfen ja nicht dann irgendwie irgendwo stehen bleiben und dann vielleicht mal in Tel Aviv einen kleinen Ausflug machen, um da vielleicht auch eine Bombe irgendwo zu hinterlegen. Ne? Wie will man diese Sicherheitsfrage lösen? Also ich schalte immer solche Dinge auch hier ein, um deutlich zu machen, in welcher Situation wir uns in Israel befinden und mit was für Politikern wir in Israel und auch weltweit zu tun haben. Da können wir nur den Ewigen bitten, Herr, schaffe du die Lösung möglichst heute und nicht erst morgen, damit nicht noch mehr Menschen umkommen. Und mit der Zerstörung ihres Heiligtums ging auch ihre ganze, wie wir es gehört haben, Heilsordnung mit all seinen Opferkulten in Flammen auf. Die Prophezeiung des Messias Jeshua war auf tragische Weise in Erfüllung gegangen. 1,1 Millionen Juden fanden bei der Eroberung Jerusalems den Tod. Und das ist eine hohe Zahl, eine sehr hohe Zahl für die Antike. Die Überlebenden wurden als Sklaven verkauft. Die kräftigsten Männer wurden zu Tierkämpfen als Gladiatoren eingesetzt und ergötzten die Massen durch ihren Kampf mit wilden Tieren. Frauen und Mädchen verschwanden in den Frauenhäusern der reichen Römer. Sklaven waren völlig rechtlos und konnten auch getötet werden, ohne deswegen wegen Mordes bestraft zu werden. Für die Kinder Israels begann die Hölle auf Erden. Noch heute kann man auf dem Titusbogen in Rom den siebenarmigen Leuchter erkennen, den die Römer von Jerusalem nach Rom verbrachten. Das ganze einstige heilige Land ging in den Privatbesitz von Kaiser Vespasian über. Eretz Israel, das Land, dessen Eigentümer Gott selbst ist, war zur herrenlosen Ware geworden. Das jüdische Volk, vernichtet in seiner Heimat, bestand nur noch in der Fremde. Die Geschichte der Juden wurde zur größten Tragödie für ein Volk, das sich seiner selbst so sicher wähnte, weil es Gott für sich allein beanspruchte, ohne sich jemals wirklich als Gottes Eigentumsvolk, also als Amskula, qualifiziert zu haben. Es gibt kein Volk, das in so viel Leiden und Pein zubereitet wurde wie Israel. Erst bis die Zeit der Heiden erfüllt sein wird, findet auch Israels Leiden seine zeitliche Begrenzung, wie es Apostel Paulus in Römer 11 ja zum Ausdruck bringt. In einer Zeit, wo das Evangelium des jüdischen Messias Jeshua seinen Triumphzug durch die Welt hält, begann für das Volk der Juden bereits die Drangsalszeit. Mit der Oma und der El-Aqsa-Moschee an der Stelle des einzigen jüdischen Tempels bis in unsere Tage hält die Entweihung der heiligen Städte im Sinne von Daniel 12, Vers 1 und Folgeverse an. Diese findet ihren Höhepunkt im Bau des dritten Tempels durch den künftigen antichristlichen Weltherrscher. 2. Thessalonicher 2, Vers 4 in Zusammenhang mit Daniel 11, Vers 36. Doch um der Erwählten willen soll und wird diese letzte Trübsalzeit auf 7 Jahre, also 2x3,5 Jahre, verkürzt werden. Und diesmal wird die Not die gläubige Christenschar treffen. Es wird der erbarmenden Gnade Gottes zuzuschreiben sein, wenn die wenigen Glaubenschristen unter der Last der zunehmenden Verfolgung durch den antichristlichen Gewaltherrscher nicht zur Glaubensanfechtung wird. Denn auch aufrechte Christen sind nicht vor Verzagtheit, vor Kleinmut, vor Leidensfurcht, vor Verzweiflung und Verbitterung gefeit. Aber das Maß der Versuchung wird die Tragkraft derer nicht übersteigen, die Trost und Beistand bei ihrem Erlöser suchen und auch finden werden. Einige Worte noch zu den Versen 23 bis 31, wo es um die ferne Zukunft bis zum Endgericht über die Welt geht. Unserem Kapitel hier bildet das Ende Jerusalems das vordergründige Geschehen, die Wiederkunft des Messias Jesus eher den Hintergrund, der schließlich das gesamte Geschichtsgeschehen überstrahlen und zum Gott wohlgefälligen Abschluss bringen wird. Es ist trostreich, dass Gott, der Herr, seine Weltschöpfung nicht dem Chaos und dem Untergang überlassen wird. Das dürfen wir wissen, dessen dürfen wir sicher sein. Zum Charakteristikum der verführerischen Zeichen der Endzeit gehört auch der falsche Friede, wie er gerade in diesen Tagen im Nahen Osten gezimmert wird. Denn der Friede in Zion, der einmal von Jerusalem aus die ganze Welt erfassen soll, kann nur von Gottes Segnungen ausgehen und dient ausschließlich, ich sage es immer wieder, der Ehre Gottes und seines dafür eingesetzten Tzar Shalom, Yeshua. Psalm 29, 11, Jesaja 2, Vers 1 bis 4, wo es ja auch bekanntermaßen heißt, dass sie dann, wenn sie die Erkenntnis haben, ihre Schwerter, also ihre Waffen, im Pflugscharen umschmieden werden, oder Jesaja 9, Vers 5 bis 6, wo eben auch die Amtsbezeichnung des Messias angeführt werden, wo er der Friedeminister ist, oder Sahaja 9, Vers 10, oder Micha 5, Vers 4, nur um einige Bibelstellen zu nennen in diesem Zusammenhang. Die Araber wissen, dass sie nur auf die Weise einer geheuchelten Friedensbereitschaft die im Sechstagekrieg von Israel eroberten Gebiete wieder zurückerhalten können. Geht auch bei den Arabern und machen keinen Hehl daraus, die Palästinenser ebenfalls, letztendlich nur um eine Hudna, wie das auch auf Arabisch heißt. Eine Hudna, mit Ungläubigen kann man keinen endgültigen Frieden schließen, nach koranischer Vorschrift. Mit Ungläubigen kann man nur eine Hudna schließen, das heißt nur einen vorläufigen Waffenstillstand. Das ist koranische Vorschrift. Und die koranische Vorschrift geht sogar so weit, dass man mit Ungläubigen sogar einen Friedensvertrag unterschreiben kann und nicht einhält, weil diese Unterschrift rechtsungültig ist. Da gibt es nicht den Grundsatz, den juristischen Bona Fides. Guter Glaube, da muss ja ein Wahnsinniger sein, der dem auch noch Glauben schenkt. Das ist die Situation, das macht erst einen solchen Frieden unmöglich. Das verstehen ja diese Politiker im Bundestag gar nicht und auch woanders nicht. Und das führt letztendlich wirklich zu dieser Konstellation und zu dieser Entwicklung, wie wir das hier aus Matthäus 24 auch entnehmen können. Da wird natürlich geheuchelt. Ach ja, wir machen Frieden. Die sind sich ja selbst uneins. Seht die Schiiten und die Sunniten. Nicht wahr? Wie die sich da auch bekriegen. Auch unter den, ich erinnere an den siebenjährigen Krieg zwischen Iran und Irak, wo natürlich Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen, nämlich Giftgas, eingesetzt hat, wo er 5000 Kurden umgebracht hat. Wie können die behaupten, der hätte keine Massenvernichtungswaffen gehabt? Er hat es ja auch, das war ja auch die Furcht in Israel, wenn der seine Scud-Raketen 1991 auf Israel abgeschossen hat, dass da nicht irgendwelche Raketen mit einem chemischen Gefechtskopf sich darunter befindet. Er hat solche Waffen gehabt. Die wurden nur rechtzeitig wohin transportiert? Nach Syrien. Nach Syrien, deswegen hat man da nichts mehr gefunden. Und Syrien hat diese Waffen. Und auch die entsprechenden Raketen. Und Syrien ist näher an Israel als hier die Iraker. Und Syrien mobilisiert zurzeit sein Militär. Haben sie immer noch nie Nachrichten? Ich höre immer die Nachrichten. Guck mir die Nachrichten. Diese Schlafmützen da. Ne? Immer noch nicht berichtet, dass die mobil machen in Syrien. Mal sehen, was die da aushecken. Der Streit als solcher wird anheben, wenn es ihm um die heikle Jerusalem-Frage gehen wird. Das wird also ständig vor sich hergeschoben. Denn die sagen auch, ach, Arafat hat es gesagt und auch Mahmoud Abbas sagt es. Nein, wir wollen wieder den Ostteil Jerusalems haben. Als unsere Hauptstadt. Also, es wird letztendlich dann der große Krach geschehen, wenn es um die Jerusalem-Frage gehen wird, was uns ja ebenfalls das prophetische Wort in der Bibel verheißt. Denn wo das Aas ist, da sind auch die Geier. Das sagt Matthäus 24, Vers 28. Da sammeln sich die Geier. Die Palästinenser respektieren kein schwaches Israel, sondern nur Stärke. Sie werden den Konzessionsboden, der Bogen der Israelis voll auszureizen versuchen und dabei über die UNO, über die EU, über die Europäische Gemeinschaft, die internationale Staatengemeinschaft gegen Israel aufbringen, wenn sich Israel gegen noch so überzogene Forderungen der Palästinenser stellt. Dabei ist die Kriegsgefahr eben nicht gebannt. Die eschatologischen Ausführungen des Messias in unserem Kapitel sprechen von Kriegen, die gerade in unserem Jahrhundert beziehungsweise im vorherigen Jahrhundert ein apokalyptisches Ausmaß angenommen hatten. Wenn wir bedenken, schon die Wirkung der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki, nicht wahr, was das, wenn Deutschland vorher kapituliert hätte, hätte auch Deutschland eine Atombombe abbekommen. Es waren Juden, die diese Atombombe konstruiert haben. Zum Beispiel Professor Teller in den USA, Oppenheimer. Es ist schlimm und furchtbar, wenn man bedenkt, welch ein gefährliches, ungeheuerliches Atomwaffenpotenzial existiert. Damit kann man 80 Mal diesen blauen Planeten in die Luft jagen. Um mal eine Vorstellung zu geben. Erdbeben und sonstige Katastrophen haben trotz des technischen Fortschritts eher zugenommen als abgenommen. Und dann denken wir auch an die Krankheiten und wenn wir an AIDS denken, sonstige Viruserkrankungen, fordern trotz modernster medizinischer Erkenntnisse täglich Todesopfer. Und die Stelle der Pest ist die heimtückische Krebserkrankung. Jeder Vierte stirbt an Krebs, wohlgemerkt. Trotz des Wohlstandes in den Industrienationen hat der Hunger in der dritten Welt nicht abgenommen. Die Menschen erweisen sich auch in unserer Zeit für unfähig, die weltweiten Probleme der Menschheit zu lösen. Trotz aller Bemühungen der Völkerverbrüderung vermag der Zweckoptimismus die Ratlosigkeit und Ohnmacht der Herrschenden in dieser Welt nicht zu überdecken. Einst handelte Gott nur lokal im Lande Israel. Heute indes geht es immer wieder um ein globales Geschehen, wo kein Volk, keine Nation von den Endzeitgeschehen ausgeklammert sein wird. Es gibt ja Leute, auch die Marienschwestern sollen dazu gehören, die sich suchen schon die Grundstücke auf Neuseeland oder in so einer Ecke in Australien und denken, ah, jetzt sind wir aus dem Schneider. Das ist eine Fehlkalkulation, meine Lieben. Menschlich verständlich. Eines der Kernaussagen als eindeutiges Zeichen der baldigen Wiederkunft des Messias ist allerdings das Feigenbaumgleichnis vom Vers 32 bis 34. Tags zuvor hatte ja der Heiland einen Feigenbaum verdorren lassen, weil er an ihm keine Früchte gefunden hatte. Der Feigenbaum ist eine Metapher für Israel. Siehe Jeremia 8, Vers 13 oder Joel 1, Vers 9 oder auch Sacharja 3, Vers 10. Auch die anderen Evangelien berichten über das markante Feigenbaumgleichnis in Markus 13, Vers 28 und Lukas 21, Vers 24. Israels Wiedererwachen als Nation und der Wiederaufbau des Landes wird hier mit dem zu neuen Leben erwachenden Feigenbaum verglichen. Und parallel zur Renaissance des Volkes Israel in Zion wird sich der ganze Endzeitprozess abspielen, denn es heißt ja bezeichnenderweise in Matthäus 24, Vers 34, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das dies alles geschehe, von dem im Kontext Matthäus 24 die Rede ist. Wir sind eine erwählte Generation, die das sich erfüllen sehen, was vor tausenden von Jahren schon die israelischen Propheten vorhergesagt haben. Die hätten also gern das erlebt, auch die Jüngerschaft, die ja auch gefragt haben nach dem Reiche Gottes, nach dem Reiche Israels, wann es wieder aufgerichtet wird. Unsere Generation hat das hohe Privileg, diese Aussagen aus der Bibel nun vor unseren Augen sich vollziehen zu sehen. Und da gibt es doch tatsächlich Leute, die Authentizität der Heiligen Schrift in Frage stellen, sogar Theologen. Und welche Religion dieser Welt kann so ein Buch wie die Heilige Schrift vorweisen? Keine Religion. Die Heilige Schrift erfüllt sich selbst. Und das ist doch klar und eindeutig zu erkennen, wenn man sie kennt und sieht, wie die Zeichen der Zeit aussehen und der Herr sich an dem Volke Israel insofern auch offenbart, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Also Israels Wiederwachen als Nation und der Wiederaufbau des Landes wird hier mit dem zu neuen Leben erwachenden Feigenbaum verglichen. Und parallel zur Renaissance unseres Volkes in Israel, in Zion, sehen wir, wie der ganze Endzeitprozess seinen Fortgang nimmt. Auf Israel richten sich die Scheinwerfer der biblischen Weissagung. Die Glaubenschristen können daran ablesen, ja, sie müssen daran ablesen, dass sich damit die Stunde ihrer Erlösung genaht hat. Das ist das Positivum, das wir daraus entnehmen dürfen. Und das Geschlecht der Juden ist damit bis heute Bürger der Wahrheit dieser Messiasworte. Auch wenn sie ihren eigenen Messias eben noch nicht anerkannt haben. Und diese Vorausschau ist so sicher, dass darüber, wie es geschrieben steht, Himmel und Erde vergehen werden, aber die Worte Jeschuas werden auch den Untergang des Kosmos überstehen. Dass Gott nicht lügt, das erleben wir an der Rückkehr des jüdischen Volkes nach fast 2000-jährigen mörderischen Exil. Heute wissen wir anhand der eindeutigen Zeichen unserer Zeit, dass die Tage, wie ich schon sagte, von Noah und Lot wieder angebrochen sind, die ein weiterer Hinweis sind für die diesseitige Orientierung des Menschen unserer Zeit. Und daher sollten wir uns auch vor einer falschen Sicherheit hüten, die nur auf schwachen und unzulänglichen Plänen sterblicher Menschen beruht. Ich meine, ich sagte es ja im Zusammenhang mit Lukas 17, Essen und Trinken sind fürwahr keine Kapitalsünden, aber Menschen, die ihr Trachten ganz auf dieses irdische Leben und seine Geschäftigkeit gerichtet halten, erkennen nicht das Walten Gottes und die dunklen Wolken, die sich bereits über ihre Köpfe zusammengezogen haben. Was kommen wird an göttlichen Gerichten, wird jene überraschend treffen, die nie nach Gott gefragt haben. Ahnungslos und unentrinnbar wird für sie das Zorngericht Gottes über sie hereinbrechen, ähnlich wie eben zu der Zeit, als Noah in die Arche einging. Noah war ein Prediger, hat gewarnt, er hat sie zu Buße aufgerufen. Sie haben nur gelacht über diesen alten Mann. Ach, lass den quatschen, nicht wahr? Und der ging dann in seine Arche, bis dann die Sintflut kam. Das Wissen um Gott und seine Heilspläne führt zu Entscheidungen bis hin zu Scheidungen, die auch vor ehelichen Banden nicht Halt machen werden. Lukas 17, Vers 34. Denn der eine, ich sagte, es wird angenommen, der andere, der Ungläubige, wird zurückgelassen. Die Scheidung bei der Wiederkunft des Messias geschieht nach dem einzigen Gesichtspunkt, wie jeder einzelne Gläubige zu seinem Heiland persönlich steht. Da wird es auch keine Rücksichten auf den jeweiligen Stand, auf Beruf oder Bildung einer solchen Person gehen. Die Scheidung geschieht plötzlich, sie treffsicher, sie ist untrüglich und endgültig. Kein Menschenurteil spricht dabei mit. Es bleibt dann auch keine Zeit mehr für Bitten und Flehen, denn der Messias Jeschua wird bei seiner Wiederkunft jene Menschen zu sich ziehen, die er als die seinen durch ihn versöhnten Besitzstand erkannt hat. Daher das Wort aus Lukas 12, Vers 37, muss zum Ende kommen. Selig aber die Knechte, die der Herr, so er kommt, wachend vorfindet. Darum geht es. Und daher gilt es uns, vom Worte Gottes her schulen zu lassen. Und daher wird uns abheben von der Masse der Unwissenden und Gottlosen. Wir müssen uns davon abheben, auch wenn wir dadurch auch vereinsamen, die nicht nach Gott, die nicht nach seinen Erlösungsplänen für uns gefallene Menschen fragen. Das ist das Profil, das geistliche Profil, das wir uns erhalten müssen. Geschehe, was auch kommt, denn wir wissen, dass der Herr mit uns ist. Er hat es verheißen. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Lieber Herr und Heiland, Jeschua, wir wollen dir in dieser vorgerückten Stunde ganz herzlich danken für deine Gegenwart, und für dein ernstes Wort, für das Wort, das du uns und auch unserer Generation und auch dieser Gemeinde mitgegeben hast, über die Zukunft nicht nur Israels, sondern der Welt. Du hast ja alles gesagt und die Menschen haben nichts daraus gelernt. Es ist einfach unfassbar, dass die schrecklichsten Kriege im sogenannten christlichen Abendland stattgefunden haben. Und nicht in China oder sonst wo die Wilden leben, sondern hier, einem christlichen Abendland, wo die christliche Kirche zu Hause ist, ihre Domäne ist. Das zeigt ja, wie die Macht der Finsternis gewirkt hat, wie viele Religionskriege hier wurden geführt, wenn wir auch an den 30-jährigen Krieg denken. Es ist schrecklich anzusehen und das ist kein Zeugnis für andere Menschen, die nicht Christen sind. wie sich Kirchen, eine triumphalistische Kirche, und wie sich sogenannte Christen untereinander verhalten haben. Und das ist Geschichte und das ist nicht wieder gut zu machen und das ist nicht zu ändern. Deswegen sind wir auf deine Barmherzigkeit angewiesen. Und wenn wir hier auch über Israel geurteilt haben, meine Lieben, dann müssen wir auch sagen, die christlichen Völker waren für Israel auch nie ein gutes Beispiel, ein gutes Vorbild. Das müssen wir auch sagen und ich bin auch sicher, dass am jüngsten Tage ein schreckliches Gericht stattfindet an den sogenannten Kirchenführern und Kirchenvätern. Gerade wenn ich an die Patristen denke, an die Kirchenväter, an Eusebe Pipolit, an einen Mann wie Chrysostomos, der da gesagt hat, dass die Christen bestimmt sind zum Schlachten. Die Kirchenväter auch, einschließlich Augustin, all die, die in der katholischen Kirche mit Sankt Chrysostomos bezeichnet werden, mit Heiligen, die eine Adversus Judaeus-Tradition entwickelt hatten, also dem Judentum gegenüber feindlich eingestellt zu sein, sie zu verfolgen, ihre Synagogen als Hurenhäuser zu bezeichnen, als Verstecke von Dämonen. Es ist, so kann man kein Volk missionieren und von dem Heiland und seiner Messianität überzeugen. Nur in der Liebe, die du uns gelehrt hast, nur so können wir uns unserem Nächsten, auch unserem verlorenen Nächsten und auch dem Sünder nähern. Und dazu möchtest du uns die Kraft und die Vollmacht immer wieder schenken, dass wir selbst nicht vergessen sollen und dürfen, dass wir selbst begnadete Sünder sind. Du hast uns erst zu Gerechtfertigten gemacht durch unseren Glauben an dein Versöhnungsopfer auf Golgatha. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind nicht heilig aus uns selbst, sondern du hast uns geheiligt durch dein versöhnendes Blut. Genauso haben wir uns den Juden gegenüber zu verhalten. Ich bete alle Tage für mein Volk Israel und leide Traurigkeit alle Tage für meine Freunde nach dem Fleische, dass sie noch immer und noch immer bis in diese Tage hinein, trotz der Drangsal und der Gefahr auch eines atomaren Schlages gegen Israel, noch immer ihren Heiland, ihren Erlöser verwerfen und verleumden und im Talmud beleidigen. Möge Gott der Vater ihnen das verzeihen, aber ich weiß, Herr, dass sie schließlich und letztendlich einem falschen Messias huldigen werden. Das wird die dunkelste Stunde für das Volk Israel sein, wenn sie dem antichristlichen Machtherrscher, nur weil er die Macht hat, sie als Protektor Israels ausgeben wird, dass sie ihn dann als Messias annehmen werden. Welch eine Torheit! Und deswegen müssen wir Israel ernsthaft warnen, diesem üblen Schachzug des Widersachers nicht zu folgen. Aber es steht schon geschrieben, dass es so geschehen wird. Sie könnten, wenn sie umkehrten, wie es Bruder Paulus im 2. Korinther 3 schreibt, wenn sie umkehrten, würde die Decke Moschees von ihren Augen genommen werden. Aber es setzt voraus, dass sie umkehren vom falschen Wege. Das heißt, sie müssten demütig werden und sich erniedrigen. Das verweigert Israel. Und daher muss das kommen, was vorhergesagt ist, auch für Israel. Es soll uns zur Warnung dienen, nicht untreu zu werden, sondern uns zu jeder Zeit und Stunde in die Arme unseres geliebten Heilandes zu flüchten. Dort ist unsere Heimat. Er ist unser Tor, unser Eintritt zum ewigen Leben. Wir danken dir dafür. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei du uns gnädig und erhebe dein Angesicht über uns. Und schenke du uns deinen Shalom und deine Menucha, deinen Frieden und in dir zu ruhen. Amen.